Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur oder so über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Barbie Breakout und Paul Schulz.
Na?
Guten Abend, guten Tag.
Ach, guten Tag. Schön, dass wir wieder hier sitzen.
Ne?
Und uns gegenseitig bestätigen können, wie toll wir sind.
Und wir sind toll.
Und uns danach freuen können über die vielen Zuschriften,
ja,
die uns erreicht haben.
Ihr wart wieder sehr sweet.
Ja, ihr wart wirklich richtig.
Und
nicht nur sweet.
Und geil.
Nicht nur sweet.
Ja, was genau. Waren wir denn?
Ach so, wir haben endlich ja, hören die Leute auf mich.
Zum ersten Mal in ihrem Leben.
Genau, unser erstes Gesichts-Hoodie-Dickpick bekommen. Und den Mut habe ich gefeiert. Also nicht den Mut, aber das überhaupt zu machen,
ja,
fand ich super von dem, der es gemacht hat. Ich habe mich sehr gefreut.
Du hast es auch gleich in deine Story gepackt auf Instagram.
Ja, natürlich, aber anonymisiert.
Naja.
Ja, ich habe Gesicht weg und Dödel weg.
Ja.
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 Insofern ganz toll.
Ja, das schönes war schön. Gesicht, schöner Dödel übrigens.
Ja, und wir haben ganz tolles Hoodie übrigens, kann man kaufen.
Genau, den Merch findet ihr wie immer auf unserer Webseite. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Sonst kann man einfach auf barbiebreakout.shop gehen und sich da zu dem Too Old to Die Young Fenster durchklicken. Das ist oben auch schon angelegt. Gleich von Anfang an nochmal gesagt, wenn ihr uns supporten wollt, dann macht ihr das bitte, indem ihr uns bei Apple Podcast folgt und bei Spotify uns da 5-Sterne-Bewertungen gibt, gerne einen netten Kommentar da lasst und uns vor allem euren Freunden weiterempfehlt, weil das funktioniert anscheinend sehr gut. Wir kriegen stetig Zulauf und das macht uns natürlich froh, wenn uns mehr Leute hören.
Genau. Ne? Genau. Wir freuen uns wirklich über jeden von euch.
Ja. Wobei wir es im Prinzip auch nur für uns machen würden. Wir würden auch, wenn wir gar keinen Zuhörer hätten, hier sitzen und uns das alles erzählen, was wir uns erzählen.
Weil also Tatjanas Auftrittsprinzip ist ja ohnehin,
ja,
ich mache das eigentlich nur für
nur
mich.
Nur für mich, genau. Vollkommen egal, wie es ankommt. Das habe ich schon öfter durchlitten, aber das ist so.
So von leerem Haus? Oder?
Ja, ja, ja. Na, du, mir doch egal, wer nicht will, der hat schon. Also.
Oh, das ist das Schlimmste, finde ich, wenn keiner kommt.
Oh. Ich hatte einmal One Night Only, ich glaube 2007 oder so, da hatte ich, und da waren so 15 Gäste, würde ich sagen.
Und, hart fürs Ego, und das ist immer so ein Ego-Check, wenn man sich vorher ausmalt, wie der Saal voll ist und alle einfach.
Ja, aber der Saal war auch nur für 20 Gäste, also insofern, das war ein kleines Kapuff irgendwo hier, ja, in Berlin, aber es war trotzdem lustig und
pff, bist du in der Besenkammer aufgetreten?
Ja, so ungefähr. Man muss sich selber sein Leben schön machen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Und das machen wir ja auch heute. Wir steigen aber ein mit einem Spiel, wo wir uns das Leben schwer machen, habe ich gehört. Ne?
Heute. Naja, also naja, mein Freund Tim Kruger hat mir, der bringt mir immer ganz tolle kleine Geschenke mit, wenn wir uns treffen. Und das letzte Mal war es ein Kartenspiel, das ich jetzt gerade mal geöffnet habe. Es nennt sich Throwing Shade, the Party Game of Subtle Insults. Also das Partyspiel der subtilen Beleidigungen.
Finde ich und, schon mal gut.
Ja, und in der Mangelung eines Spiels habe ich vorhin gedacht, ich schaue da mal rein. Und dann gibt es tatsächlich einen Kartenstapel, den man einfach so nehmen kann. Und dann steht oben auf jeder Karte, who's most likely to, also wer wird am wahrscheinlichsten das tun, was dann unten drunter steht. Und da ziehen wir jetzt jeder eine Karte und müssen dann beantworten, wer aus der Gruppe wahrscheinlich derjenige ist oder diejenige ist, die das tun würde.
Ich fange mal an.
Paul, fang mal an.
Oh, er hebt erstmal ab wie so ein geübter, ja, Skatspieler.
Verstehst du?
Ich kann und macht nicht Skat spielen.
Das macht Chaos wieder kaputt, sieht, ja. Schmeißt es also um.
Das ist auch weiß auf schwarz.
Kannst du es denn lesen?
Warte mal, ich muss das erstmal kurz übersetzen. Das ist nämlich auf Englisch. Ah, wer von uns findet es am wahrscheinlichsten richtig, dass ein Glas einfach abzuspülen das gleiche ist, wie es abzuwaschen?
Ich verstehe die Frage.
Ich auch nicht.
Also, man kann ja.
Kann ich das Englisch mal erzählen?
Ja, bitte. So, ich likely. Die Frage auch dämlich, ich nehme eine andere Karte.
Ah, okay. Ja.
So. Oh, oh. Wer von uns verurteilt die anderen am wahrscheinlichsten für alle ihre Lebensentscheidungen?
Oh, I know. Tatjana.
Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, na, die Diskussion ist kurz
hier. Okay, most judgy bitch in, ja, von uns allen. Das bist auf jeden Fall du.
Medienprekariat um mich herum.
Prekariat, du kannst nicht mal das. Was ist denn das Prekariat?
Ich hab's mit Absicht falsch gesagt.
Barbie, googelst du mal bitte, was das Prekariat gerade ist.
Nein.
Oh Gott. Also, wer würde am wahrscheinlichsten die Lotterie gewinnen, aber das Los dazu verlieren? Wer ist so ein bisschen chaotisch? Wer ist so ein bisschen.
Also, die Schulz ist chaotisch. Ich bin auch ein bisschen chaotisch.
Nein, die Schulz hat ein einfaches Lebensprinzip. Sie sagt immer ja und das ist immer ungefähr dreimal zu viel. Daher stammt das
Chaos
ja. in meinem Leben.
Na, aber so Zettel verdienen würde ich jetzt auch nicht. Also früher vielleicht.
Ich spiele seit 25 Jahren Lotto. Ich habe auch schon mal 10.000 Mark im Lotto gewonnen.
Oh.
Davon sind heute
50 Euro?
Das sind heute 50 Euro. Davon ist nichts mehr da. Hat sich mein Hamburger Bruder eine sehr teure Marco Polo Strickjacke gekauft seinerzeit, die er zweimal anhatte. Ich habe meinen Videorekorder.
10.000 Euro.
Achso. Mark. So lange ist das hier. Wir sind alt. Ich habe meinen Videorekorder und meinen Fernseher bezahlt und bin einmal nach New York geflogen und dann war das auch alle.
Naja gut, aber dann hast du es ja gelebt.
Ja.
Also ich weiß nicht, wir sind alle drei, wenn man Pech hat, verliert man so ein Ding, aber eigentlich sind wir organisiert genug,
es zu behalten. Eigentlich sind wir organisierte
Mäuschen. Ja, genau, würde ich auch sagen. So, du
jetzt. Okay, jetzt Icke.
Nee, ist doof.
Wer von uns wird am wahrscheinlichsten dazu neigen, davon auszugehen, dass alle in den sozialen Medien, alle Follower, die einem folgen, sich einen Scheiß dafür interessieren, was für Beziehungsprobleme man hat. Wir haben alle keine Beziehungen.
Wir haben alle keine ordentlichen Follower. Doch, wir haben Follower, aber ich würde nicht sagen, dass die Follower sich groß für unsere Beziehung interessieren.
That's not what we do here.
Nein. Ich habe noch einen.
Du schummelst.
Ja, wir machen einfach ein bisschen lustig das so.
Wir trinken jetzt einfach so lange, bis wir alle schön sind.
Wer wird sich am wahrscheinlichsten mit dir zerstreiten und dann vage, passiv-aggressive Posts posten, die es darauf anlegen, dich da zu treffen, was wehtut? Auch Tatjana.
Paul muss jetzt Tatjana sagen, weil er mich ja sowieso beschuldigt, passiv-aggressiv zu sein.
Im Sekretariat.
Ich glaube, der Unterschied bei uns dreien ist, also wenn wir böse werden, we get real cunty for about 5 minutes and real evil and then it's done.
Aber Tatjana hat das mit den passiv-aggressiven Posts, hast du raus, das weiß ich.
Ja, findest du auch?
Ja, das war, kenne ich doch von dir,
wenn so total,
Gruppen, als ich früher noch bei Facebook war, hast du immer so Gruppen dann so, na, aber die Community an sich gibt's ja gar nicht, weil das ist ja, aber darüber sagen wir jetzt nichts.
Ich kriege ja für
so, also das ist schon immer so, sticheln kannst du gut.
Und sticheln kann ich gut. Ja. Ist das passiv-aggressiv?
Ja.
Okay.
Und meine 8 Facebook-Posts, die ich im Jahr absetze, sind einfach nur aggressiv, da ist nichts passiv.
Das stimmt. Wenn du loskeilst, dann richtig, ja.
Die sind halt auch lang genug, dass man sie über das Jahr verteilt. Egal.
Gut. Okay, das war ein Experiment mit dem Spiel, aber das kann man vielleicht in der Gruppe, wenn man auf einer Busfahrt irgendwo ist und sich langweilt, dann kann man es gut spielen.
Ja. Ich glaube auch, wenn man mal die Spielregeln gelesen hätte, was ich natürlich nicht getan habe, könnte das vielleicht sogar
könnte klappen,
Manchmal hilft das ja.
Naja, so. Gut, wir brauchen so einen Einstieg, weil heute wird es ein bisschen ernster sozusagen.
Ja,
also wir haben ja wieder eine dieser Folgen, die wir schon mal angefangen haben und die aber nach mehr schreien, weil es gibt.
Ihr habt auch nach mehr geschrieben.
Ja, wir schreien alle nach mehr. Das Publikum schreit, wir schreien alle nach mehr und zwar nach ernstzunehmenden, für die queere Community Vorbildern.
Genau.
In allen Bereichen, die es so gibt. Da haben wir ja eine Folge mal gemacht, da haben wir uns drei rausgesucht.
Queer Elders
hieß Queer Elders. Und heute machen wir quasi Queer Elders 2, weil es gibt natürlich mehr als drei tolle.
Genau.
Es gibt ungefähr 100. Insofern könnt ihr davon ausgehen, dass wir über die Jahre, die wir hier noch sitzen, immer mal wieder so eine Folge reinstreuen. Und heute ist so ein Tag.
Genau, und ich finde das auch super schön, weil es, es ist eine Folge, die wahnsinnig gut gelaufen ist, als wir noch sehr wenig Follower hatten oder weniger Follower hatten.
Quoten.
Das hat die Leute. Naja, aber es ist ja für mich auch immer interessant, die hier so sitzen und das Ganze schneidet und dann eben auch analysiert, was funktioniert und was nicht. Immer auch spannend zu gucken, was kommt an. Und der Glaube, dass ernsthaftere Folgen ohne viel Comedy, ohne viel Slapstick nicht ankommen, ist halt falsch. Also das war eine Folge, die super gelaufen ist, weil die Leute sich offensichtlich auch dafür interessieren, ein bisschen was zu lernen über die Altvorderen.
Und weil unser Anspruch eben auch ist, das Jungvolk, was uns jetzt atemlos lauscht, ein bisschen zu informieren über die, die schon längst tot und verscharrt sind, aber trotzdem einen Impact haben bis heute.
Meiner lebt auch noch.
Ehrlich? Oh, habt ihr ein Glück.
So, willkommen zu einer weiteren paternalistisch-edukativen Folge von Too Old to Die Young.
Ja. So. So, dann fange ich mal gleich an mit dem ersten, wie soll ich sagen?
Warum hast du dir den dann ausgesucht?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich immer fasziniert von Menschen, die die denkbar schlechtesten Startbedingungen haben und daraus was Großes machen.
Tina.
Auch. Aber diese Tina-Biografie, also die steht so symptomatisch auch dafür. Die Möglichkeit, aus Scheiße Gold zu machen sozusagen, sein Talent zu finden und damit Crawford, über die Marilyn, Massen, also ja, und damit über die Massen sozusagen zu triumphieren, das finde ich schon sehr, sehr toll. Und daher interessiert mich auch der gute Andrew Warhola, so hieß er nämlich, als er geboren wurde. Wir kennen ihn alle als Andy Warhol, er hat sich natürlich neu erfunden, neuer Name und so weiter. Dieser Typ wurde geboren 1928 und das kann man ja gar nicht, das sind jetzt fast 100 Jahre her, da gab es noch im Prinzip da gab es nichts. Also da gab es Ofenheizung und Armut und Postkutschen, so nach dem Motto. Also das ist so lange her und das ist so vor aller Technik und vor allen Informationszeitaltern, in dem wir heute so durchrauschen, dass man sich so eine Kindheit gar nicht vorstellen kann. Die Eltern haben noch in den Karpaten gelebt, die sind dann nach Amerika geflüchtet und waren so ganz katholische Bauern. Und da wird ein
Also ist das Das ist dann Rumänien, oder? Karpaten?
Damals war es wohl Slowakei, aber inzwischen ist es Rumänien. Okay. Also, aber auf jeden Fall Karpaten stehen ja da, wo die Karpaten stehen. Insofern habe ich das jetzt gesagt. Okay. Aber auf jeden Fall richtig arme Kartoffelbauern. Ne? Dumm und gläubig.
Wie Veronika Ferres.
Und die kommen da, genau. Und die kommen dann nun mit dem Schiff und landen in Pittsburgh, in dem Slum für Osteuropäer quasi. Und Mutter kriegt vier Kinder und eins davon ist ein schwächlicher kleiner Typ, der auch mit 8 Jahren eine Krankheit kriegt, die man unter dem volksnahen Begriff Veitstanz kennt. Das sind also spastische Zuckungen und eine Pigmentstörung. Das alle denken, er ist ein Albino. Also der ist doppelt und dreifach geschlagen gewesen. Und dann stellt sich auch noch in der Pubertät raus, dass er schwul ist, aber das hat er natürlich keinem erzählt. Und er ist wirklich außergewöhnlich unattraktiv unter den gängigen Schönheitsideal, sag ich jetzt mal. Also es war ein kleiner, hässlicher, schwächlicher, zuckender Albino-Junge, ganz der in
Haut auch,
ne? richtig schlimme Armut, ja, den wird er wohl noch Akne gekriegt haben und was alles. Und dann wird er in so eine Armut da geboren, in so eine bettelarme Familie. Und wird natürlich in der Schule nur gemobbt und hat also wirklich richtig eine schreckliche Jugend. Und als er nun diese Krankheiten hatte, lag er lange im Krankenhaus und hat da im Prinzip als einzige Ablenkung immer nur so Comics gehabt oder Filme geguckt. Und hat sozusagen angefangen, sich für plastisch, wie soll ich sagen, so grafische Sachen zu interessieren. Also dadurch, dass er eben mit Comics aufgewachsen ist, hat er wohl ein Interesse für Grafik irgendwie entwickelt und für Populärkultur. So, also dass das damals populär war, nehme ich mal an. Werbung und der hat nicht Charles Dickens gelesen als Kind, ne? sondern eher Prospekte. so nehme ich an. Und dann hat er gemerkt, dass er schwul ist und das ist alles schwierig und wollte dann irgendwie Grafik studieren und ist schon relativ früh mit 17 oder so nach New York gezogen, weil da hat er dann irgendwie angefangen zu studieren. Und da kam dann wohl in seinem Charakter, das kann man ja alles immer nur aus dritter Hand sagen, da kam zusammen, dass der dadurch, dass er auch so introvertiert ist, der hat mit keinem geredet im Prinzip und hat seine ganzen inneren Dämonen nicht, wie soll ich sagen, also für sich klar gekriegt und hat sich wohl immer gewünscht, irgendwie ein anderer Mensch zu sein, einen Neuanfang zu starten. Und dieser Umzug nach New York war wofür für ihn die Möglichkeit, dass er sich bewusst war, er ist sich selber nicht gut genug. Also er hat sich nicht gemocht in dem Sinne, aber gut. Wollte trotzdem was Besonderes sein. Und das kann ich ihm auch verstehen. Also da kann man sich vielleicht wieder treffen, dass man sich selber klein und hässlich findet, aber trotzdem träumt, den Oscar in der Nacht entgegenzunehmen, in der Oscar-Nacht, weißt du? Also irgendwas Besonderes zu werden. Und so hat er in New York angefangen, einen Weg zu suchen, um sich, um eine neue Version von sich selber zu schaffen. So. Und was hat er erstmal gemerkt? Okay, Grafikstudium lief und so weiter, aber trotzdem gab es alles schon. Es gab alles schon. Also der hat alles irgendwie, wo er dachte, jetzt kann ich mich irgendwie neu erfinden. Nein, das war jetzt Anfang der 50er. Diese Massenkultur in Amerika, die gab es schon, diese Kommerzialisierung von allem. Und dann hat er irgendwie den Dreh gekriegt zu sagen, wenn es das alles schon gibt, einmal, zweimal, dreimal, dann kann man es ja auch gleich tausendfach machen. Also dann kann man auch sozusagen nochmal einen draufsetzen, um es endlos zu reproduzieren. Also wenn es eine Mona Lisa schon gibt und ich die nicht mehr malen kann, dann mache ich eben 1000 Mona Lisas. Und so hat er angefangen mit dieser Idee und daraus wurde eben der größte Pop-Art-Künstler, der hat eine ganze, also die Pop-Art wurde sozusagen von ihm erfunden, der Begriff, und der hat also sozusagen wie so ein durchlässiges Gefäß in alle Richtungen die Gegenwart aufgesogen und wieder ausgespien in verschiedenen, in einer neuen Kombination. Also der hat alles verbunden miteinander, da komme ich später nochmal zu, der hat ja Filme gemacht und Zeitschriften und Fotos und Gemälde und dies und jenes und Collagen und alles zusammengemixt, wild. Und das war sozusagen das, was ihn denn doch einmalig gemacht hat. Das schon mal vorweg. Also der hat geschafft, aus einer völlig chaotischen Situation sich doch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Und sich neu zu erfinden hinter einer totalen Maske wie Lagerfeld im Prinzip. Der Warhol, den wir so kennen, das ist ja die hässliche Perücke und eine Brille und dumme Sprüche, also oberflächliches Nichts. Ne? Und dahinter war natürlich ein komplexerer Mensch. Was man übrigens auch gut in der aktuellen Andy Warhol-Dokumentation auf Netflix gucken kann. Das ist 6 Stunden von Ryan Murphy.
Die Warhol Diaries meinst du, oder?
Ja, genau, die Diaries, und die haben auch einen sehr großen Aspekt, also der Fokus ist auf der queeren Seite, weil er als Schwuler sich nie geoutet hat in dem Sinne und nie gesagt hat, dass er schwul ist oder seine Beziehung publik gemacht hat, hat alles.
Er hat sich ja fast asexuell inszeniert eigentlich. Ne?
Genau, das hat kommt sich total als Maschine. Glaube, er hat immer gesagt, ich will ein Roboter sein. Ja, also
ich glaube,
will
das war er auch.
Na, das ist nicht so raus. Also mal gucken. Auf jeden Fall hat er sich total faszinieren lassen von diesem ganzen Glamour und von Trivialen und von Kitsch und von all diesen Sachen, die wir auch toll finden. Und wurde trotzdem, obwohl er auch nur oberflächliches Zeug gesagt hat, durch seine Arbeit, die auf den ersten Blick einfach nur eine Reproduktion von irgendwas ist, also was man selber machen kann, so Stempeldruck von Marilyn kann ich auch höchstwahrscheinlich machen, aber es waren alles Kommentare zur Zeit und er ist eben in der Zeit groß geworden, 60er, 70er, 80er Jahre war er dann eben schon bekannt und hat da natürlich diese Strömung der Selbstermächtigung und der Proteste gegen das Establishment und der AIDS-Krise, das ist alles mit drin in diesem Werk, das er schließt sich aber nicht auf den ersten Blick.
Nee, das habe ich aber erst durch die Diaries kapiert, also gerade AIDS.
Ja, also Gesellschaftskritik ist mit drin und es gibt eben nicht nur die Marilyn, es gibt eben irgendwie eine Bilderserie heißt Death and Disaster von 1962, das sind so elektrischer Stuhl und so weiter, das sind alles Kommentare an die Gegenwart und das ist eben das Gute daran. Deswegen hat er diese Bedeutung heute, deswegen kostet eine Marilyn heute 200 Millionen Dollar, wenn man die ersteigern will. Das ist halt der teuerste Künstler ever.
Aber es war halt ganz viel so wertfrei, ne? Dass man, was man so gar nicht kennt so heute so richtig, ne? Dass Künstler, die so die Gegenwart dokumentieren, dass dann eigentlich keine Wertung dabei war, sondern nur so, ich spiegel das.
Genau, das ist das, was ich sage, er war sozusagen so ein durchsichtiges Gefäß, wo die Gegenwart so durchgeströmt ist und er hat es, indem er es nur zusammengestellt hat, irgendwie, das war sein Kommentar, die Zusammenstellung. Also zum Beispiel bei diesem, dann hat er von Leonardo da Vinci das Abendmahl genommen und das den neu Kartoffeldruck gemacht, aber dann da so bestimmte Symbole mit rein, Motorrad und so weiter. Und erst wenn man sich mit dem beschäftigt, weiß man, okay, der steht für diese Lederszene, Motorrad, Männlichkeit, Marlon Brando und so weiter. Das sind alles so Chiffren und das kann man nicht auf den ersten Blick wissen. Aber das ist jetzt auch nicht die, das ist auch nicht das, was man jetzt von ihm will. Man will wissen, wie hat der getickt, dass er so wurde, wie er ist. Also das interessiert mich immer so als die Kunst interpretieren kann ich nicht. Dafür reicht so ein Podcast nicht aus. Das ist endlos, endlos. Du kannst alles Mögliche und nichts da rein interpretieren. Genau. Aber wie gesagt, er hat denn alles gemacht und hat die Zeitschriften, er hat Videos gemacht, kaum ging das los, Anfang der 80er mit MTV, hatte der dann eine wöchentliche Sendung bei MTV und hat irgendwelche sinnentleerten Interviews gemacht, aber er war überall dabei, also er war technisch, er hat den ersten Apple-Computer geschenkt gekriegt und so weiter und so fort. Also, Musik, alles gemacht, die Filme mit Joe D'Alessandro. Das waren alles Leute, die sich um ihn geschart haben in New York und die er in einem Wohnhaus, sag ich jetzt mal, in so einem Loft, das bekannt wurde unter dem Begriff The Factory, also die Fabrik, da hat er die ganzen Outskirts sozusagen unter seine Fittiche genommen. Da konnte jeder kommen und bleiben. Und das hat natürlich als schwuler Mann, der im Underground da irgendwie seine Fäden spinnt, da kamen dann ganz viele Drag Queens, Transen, Stricher. Also
ich glaube, du konntest nur kommen und bleiben, wenn der dich auch da haben wollte. Ne? Das war jetzt kein Anlaufort für aus Charity-Gründen. Da kann jeder kommen und kriegt dir ein Dach über dem Kopf, sondern du musstest schon irgendwie hübsch sein und dich dem
oder begabt.
Begabt und dich eben auch filmen lassen wollen für mehr oder weniger umsonst und ne, Teil seiner Maschinerie sein. Ansonsten.
Ich bin nicht sicher. Es kommt mir ein bisschen so vor wie das Tuntenhaus in der Kastanienallee, weißt du? Also es war so, am Anfang war es sicherlich eher, wo sich die ganzen Misfits irgendwie kreativ ausgetobt haben. Aber ich glaube nicht, dass es auf Kommerz aus war in dem Sinne, dass er davon irgendwas hatte, sondern der hat ja einfach alle gefilmt und der hat ja alle machen lassen.
Naja, aber
und also hat dann die benutzt für seine Zwecke, die daraus geschillert sind sozusagen.
Ja,
aber ich glaube, es haben ganz viele Drogis da gewohnt und so. Es muss richtig chaotisch gewesen sein.
Aber ich glaube, das war im New York der damaligen Zeit auch einfach so.
Ja, kann sein. Kann sein. Viel Freundschaften wird er nicht gemacht haben, aber man muss immer noch sagen, er war ja, wie gesagt, selber sich nicht genug und wollte was Besonderes sein. Das heißt natürlich, der wusste, der ist hässlich, der kriegt kein Ab in dem Sinne und er war natürlich hinter den Superschönheiten her trotzdem. Und dann hatte er so einen Joe D'Alessandro, der wurde dann natürlich immer sein Star in seinen ganzen Underground-Filmen, Flash, Trash und wie sie alle heißen. Und der musste immer vögeln vor der Kamera und so. Das war ja eigentlich ein Hetero, aber der hat ja irgendwie da dauernd Stricher gespielt und war immer nackt oder Blue Movie. Und auch in seinem Privatleben hatte er zwei längere Beziehungen wohl mit sehr attraktiven Männern. Also das war nicht so, irgendwas aber muss glaubst, noch gewesen sein.
Aber glaubst du wirklich, das hatte eine sexuelle Grundlage? Weil so wie ich Warhol wahrnehme.
Keiner war dabei, ne?
Es war keiner dabei, aber es gibt ja diese Aussagen. Also es gibt ja irgendwie, ich hatte viermal Sex in meinem Leben und es war jedes Mal furchtbar.
Ja, und auch, dass er nur Voyeur war und dass er Pornofotos gemacht hat als Ersatz für echten Sex, das weiß ich alles. Man weiß es nicht, ob er jemals ein erfülltes sexuelles Leben hatte, keine Ahnung. Aber er war 15 Jahre mit dem einen zusammen, bis der mit dem Flugzeug abgestürzt ist und danach mit einem der Chefs von Paramount Pictures, der eigentlich, und der stand so auf hetero aussehend und wirkende Männer. Also der hat sich schon die schwerste Aufgabe ausgesucht. Und war mit denen lange zusammen, also bis der zweite dann auch an AIDS starb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann diese Factory hochgezogen und wurde zum Mittelpunkt der New Yorker Szene und wurde auch bekannt und erfolgreich. Und dann kam 68 ein Tag, wo eine Frau, die auch in der Factory angestellt war und da gewohnt hat und so weiter, die war dann irgendwann so frustriert und auch geistig so ein bisschen verwirrt, höchstwahrscheinlich, dass die der Meinung war, sie muss ihn jetzt erschießen, weil er sie nicht genug bezahlt, und hat dann im Büro irgendwie 3-4 Mal auf ihn geschossen. Und da war der im Prinzip schon klinisch tot. Also die haben den wieder ins Leben zurückgeholt und er war total lange im Krankenhaus und hatte ein super Trauma dadurch. Also die ist auch in der Klapse dann gelandet, ein paar Jahre und so.
Wie heißt sie denn? Valerie Solanas?
Ja, genau.
Die hat ja das Manifest geschrieben, das Scum-Manifest, was ich bis heute immer noch eine ganz wichtige Lektüre finde irgendwie. Sie hat ihm ja unterstellt, dass er von ihr geklaut hat, ne? Dass er ihre Texte benutzt hat für seine Arbeit, was ihm viele vorgeworfen haben.
Ja, er hat ja auch ständig überall geklaut, hat er ja auch ständig gemacht, genau. Deswegen erschießt man trotzdem keinen.
Nein,
sag die war, wie auch immer. Interessanter ist, was das mit ihm gemacht hat. Er war dadurch natürlich super traumatisiert, hat sich noch mehr von den Leuten zurückgezogen und hat im Prinzip dann angefangen zu sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel gearbeitet und jetzt muss ich mal mehr mein Leben noch genießen. Ich war schon tot und jetzt geht's ans Feiern. Und dann kam diese ganze Partyphase mit Studio 54 Drogen ohne Ende und so weiter und Liza Minnelli immer jede Nacht und so weiter. Also da hat er dann immer Party gemacht, hatte aber auch immer seine Polaroid dabei und hat immer fotografiert und all diese Nächte irgendwie mit benutzt für was auch immer, für seine Kunst. So. Und hat Tagebuch geführt und. War also ein klassischer, eigentlich auch ein Voyeur der Reichen.
Ja.
Ne? Der war überall dabei und hat alles mitgekriegt. Und das war der Mittelpunkt seines Lebens, Promi zu sein und so weiter. Und hat dann auch jeden Auftrag angenommen. Also der war sich für nichts zu schade. Der hat Mercedes-Autos reproduziert als Bild, oder der ist von irgendwelchen Diktatoren, hat er Porträts gemacht. Das war alles egal, Hauptsache das Geld stimmt. Das kommt aber natürlich auch von dieser Kindheit. Der hatte sein Leben lang die Panik, nochmal wieder arm zu sein, weil er eben aus einer richtig schlimmen Armut kam. Und hat also Geld verdient wie ein Wahnsinniger und hat trotzdem es geschafft, Vorreiter zu sein für dieses Ganze, was wir heute haben, dieses ganze Internet und so weiter. Das hat er alles vorausgesehen mit diesem Einspruch, was er in der Zeit gesagt hat. Hat er gesagt, jeder wird irgendwann mal für 15 Minuten berühmt sein können. Also nicht nur Bilder lassen sich reproduzieren, sondern auch Prominenz und Ruhm. Das sind alles Sachen, die jeder erreichen kann für eine kurze Zeit. Und das haben wir ja heute mit diesen ganzen Influencern und so weiter. Jeder ist irgendwie in der Lage, über OnlyFans berühmt zu werden für 15 Minuten. Irre eigentlich, dass der das hingekriegt hat. Und dann kamen die 80er Jahre und da hat er sich wieder ein bisschen mehr auf die Kunst konzentriert und hat auch ganz, da kam dann so eine Szene vor der AIDS-Krise, da wurden noch andere Künstler groß, die alle 20 Jahre jünger als er waren, das waren Keith Haring vor allen Dingen und Jean-Michel Basquiat, das war ein junger Heroinabhängiger, von seinen Dämonen zur Kunst gebrachter Schwarzer.
Und Geliebter von Madonna.
Geliebter von Madonna, sicherlich auch eine Nacht. Mit wem hat die nicht geschlafen damals?
Mit mir.
Und Keith Haring als offenschwuler Graffiti-Künstler, die haben ihm sozusagen nochmal wieder neues Leben eingehaucht. Da hat er Kooperationen gemacht mit dem Basquiat, hat er zusammen tolle Kunst zusammen gemacht und auch zusammen Ausstellungen gemacht. Aber da kam dann eben die AIDS-Krise und da hat sich wieder gezeigt, dass er nicht zum Aktivisten so geboren war. Die anderen haben sich viel mehr für die schwule Community eingesetzt oder für die Belange der POC und er gar nicht. Er ist immer noch schwer katholisch gewesen und hat immer noch sozusagen ein Schuldbewusstsein für seine Homosexualität mitgeschleppt. Und hat sich total abgeschottet von der schwulen Szene und hat die auch AIDS als Schwulen, als Strafe Gottes für die Schwulen mit so Sachen stehen im Tagebuch, hat er mitgesehen. Also da kam er überhaupt nicht mehr zurecht und mit Gay Pride und so weiter wird nichts zu tun haben. Der war auch natürlich ein super Hypochonder, also war dauernd in Panik, sich anzustecken. Und wie gesagt, dieses katholische, dieses Schuldgefühl, die vielleicht nicht ausgelebte Sexualität, alles schwierig. Trotzdem unglaublich, was er in seiner Lebenszeit an Masse rausgeworfen hat, was heute uns überall begegnet. Also jeder kennt irgendein Bild, irgendein Image von Andy Warhol. Die Marke ist
Das ist auch zu Tode kopiert und viele wissen es gar nicht, dass das Warhol ist.
Ja, ja, ja. Aber das würde ihm ja gefallen.
Ja.
Das würde er ja gerade toll finden, dass er absolut zur Massenkultur geworden ist und sein Image wie Lagerfeld mit dem Zopf, also man muss nur diese Perücke im Schattenriss sehen und weiß, er ist es. Der hat also seine Ziele, die er sich eigentlich gesetzt hat, ja erreicht. Und wer weiß, was er alles heute mit Internet, das war ja vor Internet, was er da gerissen hätte. Aber 87 ist er zu irgendeiner ganz normalen OP, ist er nicht mehr aufgewacht, Gallenblase oder sowas, und ist dann schon früh in dem Sinne gestorben.
Na, sie aber haben ihn sterben lassen.
Ja? Ach, erzähl.
Also, die Krankenhausgeschichte ist ja eine fiese, weil er ist, hätte dann betreut werden müssen und dann war 6 Stunden lang niemand in seinem Zimmer vom Personal und in der Zeit ist er gestorben und es gibt jede Menge Leute, die sagen, das war vielleicht auch nicht unbedingt beabsichtigt, aber dass man sich um den schwulen Mann, der in dem Zimmer liegt, in Zeiten von AIDS nicht so richtig kümmert. Kann auch gut gewesen sein. Und der ist halt an einer völlig vermeidbaren Infektion gestorben. Wenn da irgendjemand jede Stunde gekommen wäre und nachgeguckt hätte, so wie das nach Post-OP eigentlich gängig ist, dann wäre das nicht passiert und Herr Warhol hätte noch gelebt.
Das kann gut sein, weil er natürlich, indem er so überall präsent war in dem Amerika der Jahre, mit seinen doch die Werke waren sehr homosexuell geprägt. Also er hat sich ja mit Underground und mit Shady People sozusagen im Auge der konservativen Mehrheit umgeben und die fanden alle, das ist entartete Kunst. Also der war nicht jetzt bei dem wertkonservativen Amerikaner beliebt in dem Sinne. Das kann schon sein, dass die dann natürlich dann, wie es so ist in Amerika, ne, dass die schlechte Gesundheitsvorsorge plus irgendwelche rechten Krankenschwestern ihn da 6 Stunden in seinem Saft da alleine gelassen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er unsterblich geworden. Er hat geschafft, was er wollte und hat aus einem Nichts etwas ganz, ganz unsterblich. Also Unsterblichkeit ist ja das größte Ziel. Also dass er das geschafft hat, das bewundere ich. Besonders eben bei jemandem wie ihm, der keine Chancen hatte. Und dann doch so viel Talent aus der Scheiße Gold zu machen. Ja, deswegen finde ich, ist er ein Gay Elder für mich.
Ja, mir ist er halt, also ich hatte Warhol immer, also natürlich kannte man irgendwie die Banane und so und das Liz Taylor Bild und so, die Sachen kannte ich natürlich so, fand ihn aber jetzt für mein Leben nie so besonders wichtig. Ich habe ihn dann eher so über Velvet Underground, so über die Umwege, ne, hat er dann irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil Velvet Underground dann für mich halt irgendwie wichtig war eine Zeit lang. Muss aber sagen, dass er mir nicht sympathisch war. Also ich fand dieses, auch diese Art zu sprechen, die er hatte, dieses, well, I think it's fabulous und so, das war immer so, ugh, wo ich dachte, Alter, sprich doch mal mit Herz, so, sag doch mal irgendwas aus dem Bauch raus, immer dieses, ich bin eigentlich gar kein Mensch, mir ist alles egal, ich finde alles irgendwie fabulous und toll und gleichzeitig habe ich aber keine Meinung und wenn ich eine Meinung habe, ist sie shady, aber die sage ich, sobald du den Raum verlassen hast und so, das fand ich immer mega unsympathisch und nicht schön. Dazu kommen halt diese ganzen Geschichten von vielen Leuten, die sich halt vorgeführt und ausgenommen gefühlt haben von ihm, ne, dass er halt auf dem Rücken der Transfrauen oft auch irgendwie dann Geld verdient hat, indem er sie halt in ihre Filme, also die wollten in den Filmen sein, gar keine Frage, aber sie wurden dann halt auch oft ein bisschen vorgeführt oder dazu ermutigt, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten, einfach damit er halt einen krassen Film hat wieder. Das fand ich halt alles mega unsympathisch und ich bin mit ihm nach wie vor, ich finde ihn nach wie vor schwierig so. Also ich habe die Warhol Diaries habe ich gerne geschaut auch, weil es mir einen anderen Zugang zu ihm gegeben hat, aber gleichzeitig bleibt dieses Bauchgefühl von ugh.
Ich finde jemand, der sich selber zum Phantom macht und seine private Seite völlig abschottet, legitim, wenn du so im Mittelpunkt stehst, um irgendwas zu retten von deinem eigenen Selbst. Und ich finde auch legitim, dass er alles benutzt hat, inklusive Menschen. Also das würde ich auch machen, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich. Das finde ich legitim in dem Sinne, dass man dadurch hat man eine Serie von POC-Trans-Menschen, die noch in 100 Jahren gezeigt wird. So, dass die da jetzt nicht auch die Million gekriegt haben. Was hat er denn mit seinem Geld gemacht? Der hat ja nicht davon gelebt. Der hat ja nur gehortet, wie so ein Eichhörnchen. Hm. Weißt du, also der hat ja jetzt nicht der war ja jetzt nicht so ein Gastgeber, der alle eingeladen hat oder so. Der hat ja nichts gemacht eigentlich. Der hat ja immer nur, der war ja immer schlecht gelaunt eigentlich. Hm. Weißt du, weil er sich nie, der hat sich ja immer verstellt. Und ich weiß nicht, wenn du wenigstens Teil der Kunst wirst, ich wäre nicht neidisch da jetzt, ich habe jetzt nicht Tausende von Dollar gekriegt. Ja, gut, who cares.
Also ich finde,
also stört mich jetzt nicht so.
Ich kann Warhol als private Person überhaupt nicht beurteilen, weil ich dazu viel zu wenig über Warhol weiß als private Person, aber als künstlerischer Geist und als vor allem als künstlerischer Multiplikator für diese Szene, ist der ja unglaublich bedeutend. Also wenn du dir überlegst, ja, der hat ja mit jedem, der in der modernen queeren Kunstwelt irgendwas bedeutet, egal ob es jetzt Keith Haring ist oder Basquiat oder David Vujanovic oder irgendwie sowas, das ist, der war ja das Zentralgestirn, um den sich ein gesamter Kosmos gebildet hat, inklusive Fran Lebowitz, die jetzt irgendwie, die angefangen hat bei Interview, seinem Magazin. Mhm. Und diese schöpferische Leistung, die Welt als komplett künstlich wahrzunehmen und genau diese Künstlichkeit der Welt, die ihn umgibt, nochmal künstlerisch zu bearbeiten und abzubilden, das finde ich schon relativ beeindruckend. Und ich glaube, das bekannteste Motiv sind halt die Campbell-Suppendosen und diese irgendwas, was eine Marke ist, sowieso schon und eigentlich keine Kunst zu nehmen und zu sagen, ich verfremde das jetzt so lange, bis das Kunst ist und personalisiere das so lange, bis das Kunst ist. Und natürlich kannst du sagen, diese ganzen Reproduktionen, aber er hat ja immer darauf geachtet, dass selbst bei diesen Reproduktionen keine ist wie das, wie die andere. Also das sind ja Gänseblümchen. Mhm. Es gibt tausende davon, aber keines dieser Blümchen sieht genau aus wie das andere, sondern die sind alle einzigartig. Und wenn du das als Kommentar auf die Gesellschaft begreifst, dann ist das schon ein relativ positives Statement. Und das, was er für queere Sexualität getan hat, nämlich sie einfach abzubilden und als etwas Selbstverständliches, das genauso wertig ist wie jede andere Form von Sexualität, das finde ich schon relativ bemerkenswert. Ob man das jetzt, man kann das pornografisch finden, aber diese Filme sind nicht pornografisch. Wenn man so diese Abbildung von, also diese, wie er sie genannt hat, Moving Polaroids, also dass er Leute einfach 3 Minuten oder 4 Minuten vor eine Kamera gesetzt hat und sie dazu gezwungen hat, sie selbst zu sein in diesem Moment. Das ist ja eine Abbildung von Realität. Das ist ja eben keine Verfremdung, sondern das ist einfach die Übersteigerung von Realität, die man in Kunst normalerweise nicht macht. Und wenn man sich irgendwie die wirklich rein sexuellen Werke, die er mit D'Alessandro auf die Welt, auf die Beine gestellt hat, dass er jemanden einfach beim Ficken gefilmt hat und gesagt hat, das ist Kunst, das ist keine Pornografie, sondern das ist Kunst. Das ist schon relativ bemerkenswert, weil es auch eine komplett neue Sichtweise war, die es vorher so nicht gegeben hat. Und dass er sich dann seine Satelliten gesucht hat, wie Basquiat oder Keith Haring, die Dinge getan haben künstlerisch, die er so nicht umsetzen konnte, das finde ich schon völlig legitim, weil das, was ja Leute auch nicht immer wahrnehmen, ist, der war ein sehr begabter Künstler. Also es gibt wahnsinnig schöne Zeichnungen von dem, wo du einfach siehst, ja, da kann jemand mit einem Strich eine Figur aufs Blatt stellen und so. Also, und dass er dann in so spätestens ab Mitte der 70er auch so ein bisschen seine eigene Marke war und das benutzt hat, um Geld zu verdienen. Mein Gott, da gibt es Schlimmeres.
Ja.
Ja.
Ich komme jetzt auch bei meinem Menschen, den ich bespreche, auch gleich zu genau diesen sehr künstlerischen Talenten, die er hatte, eben bevor er, also er war ja Illustrator, bevor er dann später eben Andy Warhol wurde, so richtig groß. Ich spreche von Harvey Fierstein oder wie viele Leute sagen Harvey Fierstein, so habe ich ihn früher auch genannt, aber er heißt Fierstein. Sein Bruder spricht es Fierstein aus und der Opa hieß Feuerstein. Ja.
Fierstein ist schön.
Ja, jüdische Familie, deswegen auch mal Feuerstein. Sie haben den Namen dann irgendwann geändert. Und
Polen, oder?
I don't know.
Ich glaube.
Could be. Harvey Fierstein ist euch vielleicht bekannt als der Hauptdarsteller aus Das Kuckucksei, Torchsong Trilogy, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich auch schon besprochen habe. Und andere Leute, also ne, das Schaffen ist sehr groß, das Werk ist sehr groß, was er geschafft hat. Schauspieler, Autor von Bühnenstücken, Adaptionen, Musicals und Drehbüchern. So, der größte Hit ist, wie gesagt, die Torchsong Trilogy, aber er hat auch am Broadway ganz viel gespielt. Er hat Edna Turnblad, die dicke Mutter in Hairspray für das Broadway-Stück, quasi originated, also er war der Erste, der die Rolle gespielt hat. Andere kennen ihn aus Mrs. Doubtfire oder aus Independence Day oder. Er hat das Buch geschrieben für La Cage au Folle, für die Musical-Version, die wir heute kennen, und für Kinky Boots. Hat selbst 4 Tonys bekommen und seine Stücke, an denen er gearbeitet hat, dann nochmal viele mehr. Also ja, großes Lebenswerk und der Herr lebt noch, das ist das Schöne.
Jeder kennt die Stimme.
Ja. Also, ne, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, wer Alf noch kennt, die deutsche Synchronstimme von Alf war Tommy Pieper.
Ja.
Und Tommy Pieper ist auch die Synchronstimme von Harvey Fierstein gewesen und die sind sehr nah beieinander.
Ja, das stimmt.
Also es ist wirklich
dieses tiefe
Gurgeln. Sehr, sehr tief, sehr gurgelig.
Ja. Mit sehr viel Rasp.
Yes, that, Dorothy. Ja. Harvey hat in diesem Jahr seine Autobiografie auf den Markt gebracht, die nennt sich I Was Better Last Night. Und es ist als Autobiografie toll zu lesen, aber auch als herrliche Gossip-Name-Dropping-Lektüre, weil er, also ich habe eine DIN A4-Seite voll mit Names, die er so im Vorbeilaufen
droppt. Weil er sie alle kennt.
Ja, she knows everyone. Und ich habe dann, bei der DIN A4-Seite habe ich dann aufgehört, weil es war dann einfach zu blöd, weil ich gedacht habe, okay, es kommt, also auf jeder Seite sind nochmal 5. Und die kleinen Geschichten sind alle saulustig und toll. Für mich war es spannend, mich an das Buch ranzumachen, weil ich natürlich die lustige Erwartungshaltung hatte. Ich treffe jetzt Arnold Beckhoff, also die Hauptfigur aus Torchsong Trilogy, die halt für mich total Identifikationsfigur damals war. Und ein bisschen ist das auch so, weil die halt autobiografisch geprägt und geschrieben ist, basiert ja irgendwie auf ihm und seinem Leben zu großen Teilen. Also das war irgendwie toll, in ein Leben reinlesen zu können, das ich meinte schon zu kennen und dann eben aber noch ganz viele andere Sachen zu entdecken, weil die sich natürlich auch unterscheiden voneinander. Das war total schön beim Lesen. Er führt uns im Intro, führt er uns in einer relativ klugen Reflexion da rein und sagt eben, also ihm fällt es schwer, rückblickend sich an schöne Dinge zu erinnern, die Desaster sind, liegen ihm sofort in der Erinnerung, die liegen sofort auf der Zungenspitze, die kann er sofort abrufen. Die schönen Sachen brauchen ein bisschen länger, aber als erprobter 12-Step-AA-Mensch ist er es gewohnt, seine Vergangenheit zu sezieren. Und er macht sich jetzt eben, wenn wir mit ihm auf die Reise gehen wollen, macht er sich ans Werk. Er schreibt wörtlich, I have my shovel and I'm ready to dig. Und so geht's dann auch los. Es ist ein sehr schönes, kurzweiliges Buch und wir arbeiten uns da jetzt so ein bisschen durch und dabei erzähle ich so ein bisschen sein Leben. Hauptsächlich rede ich natürlich über The Torchsong Trilogy, weil das mein Film, mein Lebensfilm ist. So. Er ist geboren 1952 in Brooklyn, in einem super jüdischen Viertel. Es gibt Menschen, die da wohnen, die, so schreibt er, die Gegend tatsächlich nie verlassen haben in ihrem ganzen Leben, außer vielleicht mal auf einem Klassentrip nach Manhattan. Also weiter weg haben sie es nie geschafft, weil das fast so enklavisch jüdisch war. Also es gab alles, was man brauchte, gab es da und man hat sich da auch nicht rausbewegt, weil draußen war das andere Volk, das wollte man nicht. Und
das ist teilweise sehr orthodox
halt. Ja, so. Und die Familie ist nicht so wahnsinnig religiös, ist halt jüdisch, aber nicht wahnsinnig religiös. Lower Middle Class, würde ich sagen. Die Mutter ist sehr, Mutter heißt Jackie, sehr darauf bedacht immer, dass ihre drei Jungs, also er hatte noch einen Bruder und eben seinen Vater und ihn, dass die kulturelle Bildung genießen und das hieß für sie, dass sie jede Broadway-Show geschleppt hat, die es jemals gab, was damals noch echt billig war. Also die haben immer erste Reihe Mezzanin gesessen für $3 pro Person. Das ist heute unvorstellbar. Aber ja, so haben sie halt jedes Stück damals gesehen. Und er war als Kind schon tatsächlich echt eine Supertunte und ein totales Theaterkind. Also er hat, damit beginnt das Buch auch, dass er eine Theaterinszenierung in der Grundschule quasi beschreibt und dass er sich darüber ärgert, dass er den blöden König spielen soll, der total langweilig aussieht und seine die Frau, mit der er spielen soll, das Mädchen, mit der er spielen soll, die hat die tolle Rolle, weil die hat lange schwarze Fingernägel und die hat ein Cape und er ist total sauer, dass er nicht die langen Fingernägel und das Cape haben
kann. As you do.
Ja, und er war schon als Kind irgendwie auch Gender Questioning. Er hatte schon vor Eintritt der Pubertät, aber dann auch tatsächliche Boyboobs, also er hatte so, ne? Moobs nennen wir das, Männertitten.
Was sie jetzt nicht sehen können, ist, dass Barbie parallel, während sie das
sich an ihre Brüste
fasst, an ihren eigenen Titten rumspielt.
Ja. Hi. Ja, finde ich gut. So. Und wie viele Drag Queens in Amerika war auch für ihn Halloween das erste Mal, dass er diese Erfahrung gemacht hat, dass er sich Make-up ins Gesicht geschmiert hat und vorm Spiegel stand und plötzlich dachte, oh hi, wer bist denn du? Ich kenne dich irgendwoher, ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du machst mich nervös und irgendwie finde ich es aber ganz schön gut. Dann haben die Leute unten gerufen, dass er runterkommen soll und dann hat er das schnell verschmiert und sah dann aus wie ein Zombie und das ging dann, also ne, er sah dann irgendwie tot aus und wild und das blieb aber bei ihm im Kopf, also es blieb irgendwie im Kopf, okay, da schlummert irgendwas in mir, für was ich noch keinen Namen habe, aber das bin auch ich. So, das ist nicht nur ein bisschen Make-up oder so, sondern es macht das mit mir. War immer schon dick, hat mit 10 Jahren zum ersten Mal Weight Watchers gemacht und kämpft sein ganzes Leben schon mit seinem Gewicht. Hat einen überdurchschnittlichen IQ, ist aber Hardcore-Legasthen, was damals ja noch, also ne, müssen wir nicht drüber reden, konnte damals keiner was mit anfangen. Die haben gedacht, das Kind ist dumm, weil es nicht schreiben kann und nicht
lesen
kann.
Wie bei Cher oder Whoopi.
Ja. Cher.
Wie ich immer sage, Cher.
Ja, und das war halt das Problem, ne? Also man hat, so, weder die Eltern noch die Lehrer in der Schule wussten irgendwas mit dem Kind anzufangen. Man wusste nicht so, also ne, weil das hatte offensichtlich ganz viel zu bieten, das hatte viel anzubieten, aber sie wussten nicht so richtig, wie sie es channeln sollen, weil ne, schriftlich ging das nicht und auch Zahlen macht ihm, glaube ich, so ein bisschen Schwierigkeiten, Buchstaben war nicht. Und dann haben sie halt gesagt, okay, das Kind ist wahrscheinlich dumm, wir wissen es nicht. Aber er hat immer gezeichnet und er hat da schon, ich glaube im New Yorker waren die drin, immer die von Andy Warhol gezeichneten Schuh-Advertisements von, ich weiß nicht welchem Haus das war, irgendein großes.
Salamander.
Genau.
So.
Ja. Genau, echte Gracelands von, von Deichmann. Die hat Andy Warhol immer gezeichnet, die hatte sich immer als erstes rausgesucht, weil ihn das fasziniert hat, wie man mit Strichführung und so, also er wollte immer zeichnen auch oder hat immer gezeichnet und hat dann mit 12 tatsächlich ein Stipendium bekommen für Zeichenkurse, weil er sich bei irgendeinem Wettbewerb hatte was eingeschickt, was er gezeichnet hatte, inspiriert von Warhol, hat ein Stipendium da bekommen, war wahnsinnig talentiert und dann hat die Mutter entschieden, alles klar, das Kind ist ein Artist, also das muss es jetzt sein und hat ihn dann mit 13 auf eine Highschool, eine Arts and Crafts Highschool basically, nach Manhattan geschickt. Und das war dann sein Ticket in die große, weite Welt. Das war von Brooklyn aus, ist es heute ja eigentlich nur ein Katzensprung, ja, kann man laufen.
Das war eine andere Welt.
War eine andere Welt für ihn. Einmal über die Brücke war ein Riesending und er war dann eben in Manhattan mit 13. Hoch beeinflussbar natürlich, hoch verunsichert. Er wusste noch nicht, wer er war, er wusste auch noch nicht, dass er schwul ist. Mit seinem Gender, das war alles weird und er hatte seinen Tribe noch nicht gefunden, aber da ging das dann los. 1965 hat er dann an der Schule da erste queere Freundschaften auch geschlossen, hatte einen Freund Michael, das ist quasi sein Roy.
Ja.
Der war jung, der war hübsch, der war gut aussehend, der war selbstbewusst, sehr sexuell und der hat ihn quasi so adoptiert, der wurde dann so sein kleines Projektchen und Michael hat ihn immer so ein bisschen geschubst, dass er neue Erfahrungen macht und sich traut und so vielleicht auch ein bisschen drauf kommt, wer er eigentlich ist. Und ja, er hat da seinen Tribe gefunden unter diesen ganzen Weirdos und hat dann endlich auch als Letzter in seiner Freundesgruppe realisiert, dass er tatsächlich schwul ist. Alle anderen haben so genickt und dann so, yeah, we know. Und sie so, really? Why did nobody tell me? Ja. Und
ach, wie schön, 1965 in New York.
Süß,
in
ne?
Dem, ach, süß. Ich bin neidisch.
Ja, ist ja dann auch ne, ist das Village rauf und runter gelaufen, hat Marsha P. Johnson erkannte alle persönlich, sie kam immer zu ihm und hat, hey Miss Harvey, do you have a dollar? Und so, also ganz süße Geschichten auch über all diese Leute da drin. Und muss auch sagen, dass die Art, wie diese Schule beschrieben wird, mich sehr an mein Internat erinnert hat, sehr an die OSO, also die Leute, die da rumgelaufen sind, diese durchgeknallten, aber auch sehr inspirierenden Schüler und die Lehrerpersönlichkeiten und so, habe ich gedacht, naja, das kenne ich irgendwie alles. Dann wird sein erstes Mal tatsächlich mit 14, wird von Freunden arrangiert. Die haben, Michael und Konsorten haben gesagt, es reicht jetzt mal und haben einfach einen Freund gefragt, ob der sich nicht bereit erklärt. Der Freund sagte, klar. schick den Jürgen her. Und er wusste nicht, was passiert. Sie haben eine Wohnung bestellt, haben ihm einen Joint in den Mund gesteckt und ein Glas Wein und haben gesagt, er wartet schon im Schlafzimmer, geh jetzt. Und er war so, okay, was? Alright. Und dann, ja, hatte er sein erstes Mal mit 14 und das wurde von Freunden eingefädelt. Das finde ich auch irgendwie süß.
Ja, wie Frau Warwick jetzt sagen würde, that's what friends are for.
Hat von mir keiner gemacht.
Nein. Er hat es dann über eine kleine, eigentlich also eine unbezahlte Position, für die er und Michael sich quasi bereit erklärt hatten, weil sie auf die Bühne wollten. Michael dachte, er wird ein großer Bühnenstar und Harvey ist dann der geblieben ist, weil Michael wohl nicht das Talent hatte. Ist er zum Theater gekommen, zu so einer kleinen Gruppe, Community Theater irgendwie Dings. Die nannten sich The Gallery Players. Und da hat er dann also hat Theaterluft geschnuppert, war erst im Hintergrund, hat er irgendwelche Props gehandelt und Plakate gemalt und Hintergründe gemalt und so. Und sukzessive hat er dann aber auch seinen Weg auf die Bühne gefunden, ist dann parallel zum Pratt-Institut gewechselt, was eine bessere Kunstschule war, um entweder da seine künstlerische Berufung zu finden oder zumindest irgendwie einen Abschluss zu machen, dass er dann halt Kunst unterrichten kann in Zukunft. Dann hat er wenigstens seinen Beruf dann irgendwie gefunden, wenn auch sonst vielleicht nichts zu holen war. Und in einem Stück, in dem er mitgewirkt hat, da wurde er wohl lobend erwähnt und das sollte in irgendeiner New Yorker Zeitung sollte das drin sein. Nur deswegen hat er diese Ausgabe gekauft, um seine Kritik zu lesen, und in derselben Ausgabe dann hat tatsächlich Andy Warhol, das zweite Mal, da taucht er wieder auf, nach Darstellern gesucht für sein Stück Pork. Das basiert auf den amphetamingeschwängerten Monologen der Erbin des Hauses Polk, Bridget Polk, also Bridget Berlin nannte sie sich selber, aber sie war so ein Warhol-Superstar. Die hat halt eben Andy, während die Tonbänder liefen oder die Kameras liefen, irgendwelche Sachen erzählt über ihre Familie und er hat ungefragt, hat er das einfach dann veröffentlicht, hat das in diesem Theaterstück verwurstet quasi, und dafür haben sie Leute gesucht, unter anderem Gender Non-Conforming People, und da hat er sich eben beworben, ist zur Audition hin, völlig unbeleckt, keine Schauspielstunde jemals gehabt, ist dahin, hat die Balkonszene aus Romeo und Julia mitgebracht und vorbereitet, aus der Sicht der Julia, die Leute haben sich in die Hosen gepisst, während er das vorgetragen hat mit seiner Stimme, und er hatte dann den Job tatsächlich.
Super.
So. Und so ist er dann zum Theater und dann halt auch gleich für Warhol, ne? Also eine große Nummer. Und er ist dann, ne, hat das Ding gemacht oder das wurde vorbereitet. Parallel hat er dann eben tagsüber war er in der Schule, nachts hat er halt dann diese ganzen Off-Off-Broadway-Stücke gemacht, also in Theatern mit weniger als 100 Plätzen, und war halt eben in dieser Underground-Szene in New York dann irgendwann auch Name, weil Warhol und so, ne? Hat aber, muss man sich vorstellen, das ist für mich so absurd, wenn man sich vorstellt, der hat bis zu 4 Gigs am Tag gehabt. Also der war morgens dann in der Schule, wo sie ihm darüber erzählt haben, was hier für eine revolutionäre Theaterszene in New York sich gerade entwickelt, was für ein Movement sich entwickelt. Nachts war er Teil dieses Movements, hat aber dann noch ein Stück geprobt, dann war er da noch abends eins aufgeführt und ist dann nochmal zu einer Matinee irgendwo anders.
Das schafft man
in den Jahren geht das.
Kannst du nur so, genau. Ja. Aber immer an der Armutsgrenze, kein Cent in der Tasche. Ne? Ja. Also hat dann irgendwann eine eigene Wohnung bekommen, aber auch nur aus, weil ein befreundeter Theatermensch Mitleid mit ihm hatte. Der hat ihm sein Basement in Brooklyn quasi überlassen, ohne dass er zahlen musste, damit er zu Hause rauskommt, damit er irgendwie sich nicht mehr rechtfertigen muss für all das, was er da tut. Aber ja, keinen Cent verdient und die ganze Zeit gearbeitet und immer in Drag, außer in der Schule. Also ne, all sein Theaterding, alles, was er gemacht hat, größtenteils absurde Sachen, war er immer in Drag.
So ist das ja für viele Berliner Drag Queens heute noch.
Ja, du, ich wollte gerade sagen, Peppermint vor RuPaul,
right.
Die hatte pro Abend 5 Auftritte.
Right.
Und ist von einem zum anderen zum Taxi gefahren und hat im Taxi umgezogen, ja. Und geschminkt. Das werde ich nie vergessen. Also ich war so beeindruckt. Und wenn du so in diesen zwischen 20 und 30, du hast diese Power, ne? Du hast die Kraft und ja, heutzutage, wir sitzen hier müde und denken, wow, wie kann man nur, aber wir waren genau so in den Jahren, hast du einfach diese Kraft.
Du brauchst den Schlaf auch nicht so, das macht dir alles nicht so viel, das ist irgendwie…
Ja. Man kann sagen,
du brauchst die Alleinzeit nicht, du kannst es verblasen, ja, verschwende deine Jugend.
Ja,
yay.
Ist so.
Und er schreibt, also ich habe eine Stelle raus, die ich zitieren will, weil ich das toll fand, weil man da sieht, er hat sich mittlerweile auch geoutet bei seinen Eltern, weil du siehst, was da für eine Identität schon gewachsen war, also auch ein Selbstbewusstsein. Er hat geschrieben, I was comfortable with my gay identity and at ease in a world of gay and lesbian artists. Heterosexuals were the outsiders. Even the vast majority of gays, whether in or out of the closet, were only distant cousins. We were the underground, the elite forces of civilization, creators and keepers of art and culture. We were full of ourselves, and the last thing we wanted were apologists diluting the bloodline. In other words, I thought we were hot shit.
Ja, das stimmt. Und er ist das Gegenteil von Warhol, um da anzuschließen.
Absolut.
Also, aber, ja, ja. Aber Teil der quasi Factory-Denke, sag ich mal. Ich glaube, dass die sich alle als Avantgarde gesehen haben, als Mittelpunkt des Universums.
Kann ich mir viele waren da halt auch so, also ich weiß nicht, ich pack den in die Shownotes. Jane County ist vielen von euch wahrscheinlich kein Begriff, aber
was eine Schande ist.
Ja. Trans-Musician, Rockstar, Legend, so. Und es gibt einen ganz tollen Podcast, der aus diesem ganzen RuPaul's Drag Race-Universum quasi rausgefallen ist, weil auch World of Wonder produziert, von Fenton Bailey und diesen ganzen Leuten, die auch Drag Race machen, wo James St. James Leute interviewt, die halt damals wichtig waren, die wegbereitend waren. Und da ist auch der mit Jane County ist, die Episode mit Jane County ist Wahnsinn. Und da spricht sie eben auch über diese Zeit, die war auch in Pork drin und über die Warhol-Zeiten und so. Also ist irrsinnig spannend. Ich pack's in die Shownotes.
Ja.
Und Ron Tavel, der Typ, der ihm dann auch das Brooklyn Basement Apartment quasi gegeben hat, der hat irgendwann zu ihm gesagt, Alter, du musst schreiben. So, ich höre, wie du sprichst, wenn wir miteinander reden, ich sehe, wie du die Dinge wahrnimmst, wie du Dinge analysierst. Und ich glaube, du hast ein Talent, du musst schreiben. Und er so, spinnst du? Ich bin Legasthen, ich kann gar nicht schreiben. Und sagt, das ist scheißegal, du kannst alles, was du holprig aufs Papier bringst, kann dir irgendjemand für 5 Cent die Stunde abtippen. Das ist wix egal. Aber ich sehe ein Talent in dir, du musst schreiben, du musst Storytelling irgendwie machen. Und er hat sich dann irgendwie geziert und hatte nicht so richtig Bock, aber hat dann auch wollte auch den Mentor quasi nicht enttäuschen und hat gesagt, okay, mach ich es halt. Und hat dann das erste Stück, ich glaube 1974, 73, geschrieben. Das war so mehr oder weniger eine Kopie von dem, was er bis dahin gemacht hat und ne, wo er immer besetzt wurde. Das nannte sich In Search of the Cobra Jewels. Und das war irgendwie nett, war so ein moderater Erfolg, aber auch kein totaler Reinfall. Ne? Und Ron hat ihm halt gesagt, mach weiter, ich glaube, das wird noch. So, hat ihn dann ein bisschen weiter gepusht. Er hält sich weiter mit Gelegenheitsjobs über das Wasser, ist weiter an der Armutsgrenze. Dann stirbt sein Vater, während er auf Tour ist. Und er kehrt dann zurück nach New York, ist relativ am Ende, ehrlich gesagt. Hat sich gerade frisch getrennt. Und dann soll er morgens die Chefin von seiner Hauptbühne, La Mama hieß das, wo sie alles inszeniert haben, für einen Termin treffen. Und er musste halt immer aus Manhattan wieder zurück nach Brooklyn. Und ne, das wäre ein Riesenschlepp gewesen und dann wieder zurück. Also hat er beschlossen, er bleibt einfach die Nacht in Manhattan, macht durch und war ein Freund der Sexualität und ist dann ins International Stud gegangen, in The Stud, die Cruising Bar damals in Manhattan, ist dahin, um da eben Sex zu haben im Darkroom. Und die Szene kennt alle, die wir den Film gesehen haben, kennen die Szene aus Torchstone Trilogy, dass er eben in den Darkroom geht und der Typ, er hat irgendwie noch die Bierdose in der Hand und der Typ zieht ihn halt direkt hin und er will irgendwie noch Konversation machen. Der Typ irgendwie drückt ihn nur runter, macht ihm die Hose auf und er wird halt gefickt. Und das hat ihn so geärgert und verstört, also das ist passiert und dann geht er aus dem Ding raus und das hat ihn so geärgert und verstört, dass ich dachte, was ist denn das? Warum können wir uns denn nicht in die Augen gucken? Warum können wir nicht nett miteinander sein? Warum muss es irgendwie dieses, wenn du lächelst, ist es vorbei und so und ich drück dich runter? Das hat ihn genervt und dann hat er sich so inspiriert davon an die Docs gesetzt und hat schnell auf Papier mit einem Bleistift irgendwie die ersten, also hat so einen Monolog runtergeschrieben, den er damals einfach nur drüber hatte geschrieben, die International Stud, weil das halt da passiert war. Und das hat er dann mitgenommen, auch auf Festivals und so, und hat das aufgeführt mal und hat geguckt, wie Leute darauf reagieren. Die Leute haben sich totgelacht, haben gesagt, das ist das Lustigste, was ich je gehört habe, du musst weiterschreiben, das ist ganz toll. Also er war davon weiterhin inspiriert und hat sich dann verliebt und jetzt auch wieder Torchstone Trilogy in den Ed aus Torchstone Trilogy, also in den bisexuellen Lehrer, der so das gesettelte Leben hat und das Häuschen auf dem Land, also außerhalb der Stadt, nicht auf dem Land, aber ja, außerhalb der Stadt. Und
The Good Homosexual.
Ja, und der hieß Paul.
I know.
Rude. Und Paul war nicht in ihn verliebt, also nicht so, wie er verliebt war, auf jeden Fall, hat sich relativ schnell aus dem Staub gemacht, hat ihn dann geghostet und Harvey war am Boden zerstört und hat die Welt nicht verstanden. Und hat so, wieso? Ich habe doch so viele schöne Dinge nicht rein projiziert. Warum nimmst du mir die jetzt wieder weg? Das ist total unfair. Ich kenne das sehr gut. Und dann hat eine Freundin zu ihm gesagt, I would say you have 2 choices, slit your wrists or write a play. Mhm. Und dann hat er überlegt, ja, umbringen will er sich nicht, aber ja. Dann nimmt er die Szenen aus dieser Affäre und bastelt das zusammen mit diesem Monolog aus The International Stud, bastelt das zusammen und nimmt das dann als Theaterstück und nannte es The International Stud und ist dann wieder zu La Mama, zu seiner Hauptbühne da gegangen und hat der Frau, die da das Sagen hatte, das vorgelegt und hat gesagt, hier, ich würde das gerne machen. Und ein Freund hat ihm gesagt, sag gleich, es ist eine Trilogie, weil dann hast du für die nächsten zwei Sachen, die du hast, hast du gleich noch was. Hast du die Bühne sicher. Ja. Und sagte, ja super, das machen wir. Und präsentiert das eben ihr und sagt, hier, übrigens, das ist der erste Teil meiner Trilogie. Und die ist begeistert, sagt, führ's auf. Voller Erfolg, das Ding ist bumsvoll, muss zweimal verlängert werden. Riesenerfolg. Dann setzt er sich wieder hin, sagt, okay, zweiter Teil, was mache ich jetzt? Ich habe keine neue Beziehung, die ich verwursten kann. Also denkt er sich was aus. Spielt in einem Ehebett, die beiden sitzen, er und sein Freund, Alan, der ist neu, sitzen in einem Bett und reden. So ist das, also kammerspielmäßig aufgebaut, mit dem Orchester. Also sie hatten vier Musiker, die irgendjemand anderes loswerden wollte. Der hatte die von irgendeinem Konservatorium oder so gestiftet bekommen und wusste nicht, wohin mit den Viechern und war dann so, hast du Verwendung für Musiker? Und er so,
Ich schreibe mal nehm was. Ich.
Genau. Das Ganze hat er dann genannt, eine Fuge in a Nursery. Genau, wieder dasselbe, wieder zweimal verlängert. Die Leute verlieben sich in die Charaktere, wollen wissen, wie es weitergeht. Er ist immer noch an der Armutsgrenze, aber keine seiner Freunde buchen ihn mehr, weil die alle sagen, du bist doch jetzt, also hast zwei Erfolgsstücke hier und ne, was du willst du denn überhaupt noch?
Ja.
Muss doch jetzt, der Rubel rollt doch bestimmt.
So gibt es ja viel Berliner Stars einen heute noch.
Neid gibt, ne? Von den Leuten, die sich denken, ja, aber wieso laufen deine Stücke so gut, wieso hast du so viel Aufmerksamkeit? Ich buche dich nicht. So.
Das kennst du ja auch.
Natürlich. Eine gute Besprechung in der Village Voice und deine Karriere ist vorbei.
There we go. Und dann hat er, also ne, wir sind jetzt 1979, sagt er dann, okay, ich muss mich jetzt an Akt 3 setzen, um diese Trilogie oder Triologie, wie man beim perfekten Dinner gerne sagt.
Präktariat.
Das Pittiplatsch vom Präteritum, um das zu vollenden. Und es gibt einen Fan, jetzt wird Tatjana gleich jauchzen, eine Frau, John die ihn Collins. Jahrelang immer wieder verfolgt hat und nach jeder Aufführung zu ihm gekommen ist und auch, also die immer gesagt hat, meine Güte, du bist so talentiert und ich liebe alles, was du spielst. Die Ehefrau, Buchhalterin, Hausfrau, hatte aber Schauspielambitionen, hieß Estelle Gettleman.
Von Dorothy die Mutter?
Ja. Hieß ja Estelle Gettleman eigentlich, war Buchhalterin und war halt ein Riesenfan, hat aber keine Schauspielerfahrung. Und rannte halt immer zu ihm und hat gesagt, du musst was für mich schreiben. Schreib über deine Mutter, schreib irgendwas mit deiner Mutter.
Ach.
Du schreibst es, ich spiel's, ich komm vorbei, ich mach das. Und er Sophia. War immer so, ja, du bist eine tolle Schauspielerin, I can see it. Und hat sie immer abgewehrt, aber diesmal hat er sich gedacht, ja, fuck it, also ne, ich muss es machen, weil, also A, sitzt die Alte zu Hause und schaut mit den Hufen, der Mann verkauft irgendwie Fenster in Bayside und das Buchhalten füllt sie nicht aus und ich kann sie nicht mehr länger abwehren. Also hat er den dritten Akt, hat er beschlossen, er schreibt das mit seiner Mutter, mit Jackie quasi im Kopf, mit Mrs. Beckhoff dann, schreibt er den dritten Akt. Aber er und Alan, also der Freund aus dem zweiten Teil, die sind jetzt glücklich immer noch zusammen. Sie haben sind im Begriff, ein Kind zu adoptieren, schwulen Jungen zu adoptieren. Und Ed, sein bisexueller, verstoßener Liebhaber von früher, der schläft bei ihm auf der Couch. Er wollte drei Generationen.
Weil ihn seine Frau verlassen hat.
Genau, und er wollte drei Generationen Gays quasi in eine Wohnung bringen, das so sitcom-mäßig aufziehen und die Mutter quasi als Zündstoff dazu, um das Ganze feurig zu halten, hatte gedacht, das ist doch easy enough. Und
hört sich gut an.
Leute werden es lieben. Und während er am Schreiben ist, liegt dann, also ne, in der Zeit des Prozesses liegt er nachts im Bett und schläft und jemand klopft panisch an seine Tür nachts und er steht auf und rennt raus und dann steht da blutüberströmt ein Freund von ihm mit zersprungenem Glas im Auge. Und er sagt, um Gottes Willen, was ist passiert? Und sagt er, ja, ich bin hier im Park von irgendwelchen Punks gejumpt worden, die hatten Baseballschläger dabei, die haben mich zusammengeschlagen und ich kann nicht zur Polizei gehen, ich kann mich keinem anvertrauen, keiner darf es wissen, aber kann ich mich bei dir sauber machen und mich hinlegen? Und er sagt, ja, natürlich. Und sitzt dann unten alleine mit seiner rasenden Wut und merkt, ich kann nichts machen. Ich kann weder zur Polizei gehen, noch kann ich alleine rausgehen und die selber zusammenschlagen, weil ich bin alleine, das bringt nichts. Aber da stand seine Schreibmaschine und dann denkt er sich, alles klar, das wird der dritte Akt. Und er ändert also von dieser Formel, die ich gerade erzählt habe, nimmt er Alan raus, Alan ist tot, ist im Park erschlagen worden von Wichsern mit Baseballschläger aus homophoben Motiven und das ist sein dritter Akt. Also er und seine Mutter, der Vater war ja gestorben, im realen Leben wie dann auch im Stück, sind quasi die zwei Witwen, die beide ihren Verlust beklagen und nicht wissen, wem sie die Schuld geben sollen. Und so heißt dann der dritte Akt, Widows and Children First heißt der dritte Akt. Auch das wieder dasselbe. Und Estelle Gettleman, die da noch Gettleman heißt, spielt die Mutter. hinreißend toll, wahnsinnig authentisch. Es ist bis heute, wenn Inszenierungen von Torchsong Trilogy gemacht werden, im dritten Akt, die bringen ihre die Props mit, die Estelle Getty selber mitgebracht hat. Also sie hat selber so ein türkises Kostüm mitgebracht und eine Keksdose und so. Und das sind alles heute immer noch die Insignien quasi, die die Mutter mitbekommt zum Spielen. Auch das wieder ein Riesenerfolg. Torchsong Trilogy wird als Buch gedruckt. Aber es ist, also wie oft das die einzelnen Teile dann parallel gespielt wurden, dieser Trilogie, als Ganzes gab es das noch nicht, sondern immer nur die einzelnen Teile. Und das wurde so oft verlegt von Broadway, von Off-Broadway zu Off-Off-Broadway und wieder zurück, dass irgendwann hatte sich das so verloren und es gab keine kohärente Fassung. Und dann gab es fast ein ganzes Jahr, wo gar nichts passiert ist und er total frustriert war. Und dann endlich 1981 gibt es den Probenstart. Matthew Broderick, der Mann von Sarah Jessica Parker, von unserer Carrie Bradshaw, kommt dazu als der kleine Junge damals noch. Stephen Sondheim sitzt im Theater und liebt's und alle lieben's. Aber weil es im vierten Stock ist und das Wasser durch die Decke tropft und es gibt nur eine Toilette und die Leute müssen immer warten und die Leute müssen hochlaufen und so, es ist bitterkalt, kommen zu wenig Leute. Also alle sind begeistert, aber die Mundpropaganda funktioniert nicht. Und am Ende sagen sie, die Producer sagen dann, du, wir müssen eigentlich zwei Wochen vor Planende müssen wir Schluss machen, weil es funktioniert nicht. Und er ist am Boden zerstört und denkt sich, fuck, okay, dann war es das jetzt eben mit der schönen Idee von dem schönen Stück. Läuft nach Hause und geht in dieses Basement-Ding rein und sein Freund Ron Tavel ist am Ausrasten. Der sagt, hast du es gelesen? Hast du es gelesen? Er sagt, nein, was denn? Und dann haben sie in einer Nacht sowohl in der New York Times als auch in der Daily News ein
Hymnen.
Also wirklich Hymnen und am nächsten Tag noch im New Yorker. Also es war wirklich insane. Drei Hymnen, die das Stück über den Klee loben und die haben von heute auf morgen wirklich Superstardom. Also muss man sich mal vorstellen, Junge, dem sie gesagt haben, du kannst nicht mal schreiben, der keine Acting-Lesson jemals in seinem Leben hatte, der Legasthen war, der sowohl die Hauptrolle spielt, als auch das Ding geschrieben hat, against all odds, dass der wirklich diesen Glücksgriff am Ende des Tellerrands,
wo es nach unten war.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann ist wirklich, also das Ding ist explodiert, die Leute haben um die Ecke rumgestanden, du konntest überhaupt keine Tickets mehr bekommen. Harvey Milk musste sich das aus der Beleuchterbox anschauen, weil es einfach keine Plätze mehr gab. Selbst für Harvey Milk nicht. Insane. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, das ganze Ding ging an den Broadway. Es war das erste offenschwule Stück mit offenschwulem Hauptdarsteller am Broadway.
In einer zusammengefassten Fassung.
Also gekürzt.
Gekürzt. Ja. Also es wurden alle drei Stücke aufgeführt,
aber als drei
Akte. Ja. Macht ja Sinn.
Ja, ja. Und sie haben halt deutlich kürzen müssen, ne? Weil, also die Einzelteile waren ja schon immer zwei Stunden lang und damals sechs Stunden.
Ja, ja. Gab's nicht.
Hat man nicht
gab's gemacht. Gab's vor Angels nicht.
Ja, genau.
Also er schreibt das in dem Buch, es gab eine Shakespeare-Inszenierung, wo sich jemand dran gewagt hat, halt einen Shakespeare irgendwie so in Gänze auf die Bühne zu bringen und das haben sie ihm damals schon, also das war sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Egal. Er fängt an dann, weil, ne, er ist jetzt am Broadway, er ist jetzt ein erfolgreicher Broadway Darsteller mit seinem eigenen Stück.
Und Estelle Getty wird ein Superstar.
Ja. Estelle Getty wird nicht durch das Stück, aber dann später durch die Golden Girls. Aber sie hat sechs Jahre die Mutter gespielt, die Miss Beckhoff gespielt. Also ne, die wird dann halt, hat ihren Bookkeeping-Job gekündigt, ist jetzt richtig Schauspielerin, benennt sich um. Also im ersten Programmheft, das sie hatten, sie hat den Namen gerade geändert. Es ist von Estelle Gettleman zu Estelle Getty. Das haben sie noch geschafft, das aus der Presse rauszunehmen. Sie haben es aber nicht mehr in den gleichen Satz schaffen können, wie die anderen Namen. Das heißt, es steht Estelle Getty da, aber ein Stückchen versetzt. Das gibt es in der ersten Ausgabe noch zu sehen. Genau, und da fängt er dann halt an, mit den ganzen Reichen und Schönen rumzuhängen, die auch am Broadway alle irgendwie verkehren. Also mit den Liz Taylors Liza Minnellis und Rip Taylor und wie sie alle heißen. Debbie Reynolds. Auch da eine super schöne kleine Geschichte. Debbie Reynolds kehrte in dieses Restaurant ein, wo sie alle immer verkehrten und war sehr schnell sehr betrunken. Sehr, sehr, sehr betrunken, hat dann ihr komplettes Comedy-Programm aus dem Ordner gezogen. Das ist so wie bei Postcards from the Edge, wie man sich's vorstellt. Ja. Ne? Die Alte ist halt dann so, oh ja, jetzt habe ich gesoffen, jetzt singe ich hier mal.
Ja, ich setze mich aufs Klavier und mache Show. Ja.
I'm still here. Genau. Und fängt dann an zu performen und drei Stunden später geht er. Da ist sie immer noch mittendrin, Marlene Dietrich imitierend, auf dem Flügel sitzend. Und am nächsten Morgen, große Schlagzeile, Debbie Reynolds mit Verdacht auf Herzinfarkt mit Ambulanz ins Spital eingeliefert. Und er schreibt dann nur, I immediately called Carrie Fisher, ihre Tochter, und habe ihr nur gesagt, Schätzchen, keine Sorge, es ist nur ein Hangover. Ja. Also das Ding ist ein Erfolg, läuft, dann wird ihm Lackage angetragen, er hasst den Film, was ich auch schön finde, lässt sich aber breitschlagen und macht dann zusammen mit Jerry Harmon, der für Mame und Hello Dolly geschrieben hat und Arthur Lawrence, der West Side Story, Gypsy, The Way We Were geschrieben hat, machen sie dann aus dieser 6-8-aktigen Farce des Originals das Lackage, was wir heute kennen. Und ich wusste nicht, dass ein bisschen mehr Mascara, dieser Song, der ja in dem Stück wichtig ist auch, wo Albarn vom Spiegel sitzt und sich da schminkt, quasi basiert auf dem Opening-Monolog von Torchsong Trilogy.
Genau.
I didn't know that. So.
Das ist Nerdwissen.
Ja, ich mach's jetzt auch, es ist jetzt nicht mehr lang, keine Sorge. Also er spielt weiter jede Nacht Torchsong Trilogy am Broadway, parallel geht Lackage auf die Bühne, er gewinnt Tonys, alles läuft. Dann
er verdient ordentlich Geld und wohnt nicht mehr in Brooklyn.
Genau, kauft jetzt sein erstes Apartment. Obwohl, ich glaube, das ist sogar immer noch in Brooklyn. Das ist das Erste, was er gekauft hat. Anyway. Aber ja, es ist, also es wird die Erfolgswelle fängt an und lässt sich nicht mehr aufhalten. Es wächst immer, es ist wie ein Tsunami, es wird immer toller und doller. Ne, Lackage wird auch ein Riesenerfolg. Da war ja auch immer noch die Sorge, gehen die Leute mit, weil das war damals halt noch ein Riesending, gehen die Leute mit, wenn da zwei Männer Songs darüber singen, wie sehr sie sich lieben. Mhm. Also, ne? Und nicht versteckt, nicht durch die Blume, nicht kodiert, sondern halt bluntly so, du bist die Liebe meines Lebens und ich stehe hier und halte deine Hand und singe dir ein Liebeslied ins Gesicht. Und ne, sie haben das in Boston, haben sie das Stück getestet. Das machen sie ja oft, dass sie erst nach Boston gehen, um zu gucken, ob es läuft, bevor sie nach New York gehen. Und er steht im Publikum und beobachtet die Gesichter der Menschen irgendwie gebannt und panisch und alle hängen an den Lippen der Schauspieler, alle weinen, tosender Applaus, auch zwischendrin Standing Ovations und das ist ein Erfolg, also das kann man sich gar nicht vorstellen, ich krieg schon wieder Tränen in die Augen. Liebs, liebs, liebs. Wird zu Julia Child zum Essen eingeladen? Muss man auch sagen, weil wichtig nach der letzten Folge. Ja. Und dann kommt Mrs. Doubtfire, dann kommt der ganze andere Kram, der Film, der Torchsong Trilogy Film, tolle, tolle Sachen und dann 90er Jahre so ein paar Sitcom-Versuche, auch blöd, das wird nichts. 1996 wird er sober, weil er hatte harte Depressionen, harte Alkoholismus, die er gezüchtet hat in der Zeit, als er sich da gemütlich gemacht hat. Ja, aber bei AA sagen sie einfach raus, dass wenn du nüchtern wirst, dauert es irgendwie 4-5 Jahre, bis dein Kopf wieder halbwegs klar ist und dann kommen die Erfolge und genau dann kam Hairspray in sein Leben, dann kam Fiddler on the Roof, dann kam Kinky Boots, dann spielte die Zaza und jetzt ist er in Bros zu sehen, um das Ganze ganz schnell abzuwürgen. So.
Ja, das stimmt.
Ja, man kann ihn kurz in Bros sehen und es ist sehr schön. Wir haben es ja nur in einer winzig kleinen Vorführung gesehen, aber wir haben alle laut geschrien vor Freude, als er auf den Bildschirm kam.
Ja, Herr Fierstein ist eine Legende inzwischen.
Fierstein.
Und ja, ich glaube, er ist der erfolgreichste Musical-Schreiber der letzten 20 Jahre, wenn man mal so will. Weil Lackage ist ein Erfolg und wird ja weltweit aufgeführt. Und jedes Mal, wenn diese Aufführung irgendwo läuft,
klingelt es bei der Alten.
Klingelt es bei Frau Feierstein. Und jemand bringt einen Scheck vorbei. Und
ja, hat sich die Arbeit ausgezahlt.
Ja, aber natürlich, aber er ist natürlich, wie man an der Hairspray-Inszenierung sieht, also es gibt ja einen Grund, warum Herr Waters für seine Besetzung war und so weiter. Weil natürlich ist der Monster erfolgreich und natürlich ist er eine Legende, aber er ist diesen Geist des Undergrounds bewusst nie losgeworden und ist ja immer noch irgendwie eigentlich, ja, der ist, hat inzwischen mehrere Apartments in Manhattan, aber er ist ja eigentlich genau wie John Waters, der inzwischen, der ein neues Projekt macht, einen neuen Film, falls jemand die unsere John Waters-Diskussion verfolgt hat und wir gesagt haben, der arbeitet im Jahr, jetzt kommt irgendwas Neues im nächsten Jahr, wir sind alle sehr gespannt. Und bei Herrn Fierstein, der macht ja inzwischen auch nur noch, wozu er Lust hat.
Ja.
Und das, worauf er Lust hat, ist viel
von... Er ist ja auch jetzt 70, ne? Oder wie alt? 60?
Also, was ist die geboren? 62? 52?
Ach so, naja, gut. Ich auf jeden Fall schon Tag älter.
Ja. Ist schon ein Tag älter.
Ist schon ein Tag älter. Damit wären wir bei der Person, über die ich heute rede, die ist auch schon ein Tag älter. Die ist nämlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, also wenn diese Folge zu hören ist, ist sie noch nicht ganz 80, aber fast. Die Person, die ich, über die ich rede, heißt Holger Meschwitzki. Oder auf gut Deutsch Rosa von Braunheim.
Wie heißt die Holger? Was?
Holger Meschwitzki.
I didn't know.
Also Rosa von Braunheim wird am 25. November 80 Jahre alt.
Ein Tag für Tina Turner.
Einen Tag vor Tina Turner, immerhin. Und er ist auch gesundheitlich in deutlich besserem Zustand als Frau Turner.
Ja, der ist fit, ne?
Ja. Genau, also Rosa war nicht immer Rosa, sondern Rosa wird als Holger Radke in einem Riga-Gefängnis geboren in Lettland. Von einer Mutter, die in diesem Gefängnis sitzt und dann auf Umwegen nach Berlin in die Belitzer Haltstätten, die es damals noch gab, ein berühmtes...
Wissen wir, warum die da saß?
Weil sie geistig nicht zurechnungsfähig war. Oh. Und in diesem in dieser Heilungsanstalt für Leute mit psychischen Problemen sammelt ihn Fromschwitzki ein, seine Mutter, wie er 50 Jahre lang glaubt, nämlich, dass er überhaupt adoptiert ist und dass er nicht ihr Kind ist, hat Rosa erfahren, als er 50 Jahre alt war.
Oh.
Kurz vor ihrem Tod. Er hat ewig mit seiner Mutter gelebt, dafür war Rosa sehr bekannt, dass er in seiner großen Wohnung immer auch einen Raum hatte, in dem seine Mutter gelebt hat und dass er lange und gern mit ihr zusammengelebt hat. Es war auch eine der Legenden, dass dieser zutiefst schwule Mann immer mit seiner Mama gelebt hat. Aber diese Enthüllung führt zu einem Film, mit dem man sich Rosa ganz gut nähern kann. Dieser Film heißt Meine Mütter, Spurensuche in Riga. Er fährt nämlich ein paar Jahre, nachdem Mama ihm das gesagt hat, nach Riga und macht sich auf die Suche nach seiner Geschichte und auf die Suche nach seiner Mutter, seiner biologischen Mutter, und lernt dabei diese verworrene Geschichte kennen und lernt und erfährt, wie seine Mutter gelebt hat und warum sie gelebt hat, wie sie gelebt hat und auch wann sie gestorben ist. Und aber er kann sich an sie eigentlich überhaupt nicht erinnern und sucht sie und wir beginnen die ganze Geschichte von vorn, weil das erfährt man dann in dem Film auch. 42 wird er geboren, er wächst auf, seine Familie verlässt im Anfang der 50er Jahre den Osten und flüchtet nach Westdeutschland. Und da wächst Rosa in einem Vorort von Frankfurt, nämlich Braunheim, auf. Daher kommt auch sein Nachname, den er sich dann gibt. Rosa ist ein sehr begabtes Kind und es verbindet ihn was mit den zwei Leuten, über die wir heute schon gesprochen haben. Der Mann ist nämlich eigentlich Maler und besucht in jungen Jahren, weil er so talentiert ist, eine Kunsthochschule, die er aber... Er beschließt dann, dass das mit dem Malen wohl doch nicht das ist, was er machen will, und beginnt, bewegte Bilder herzustellen statt statischer Bilder, und ist Miterfinder des neuen deutschen Kinos Mitte der 60er, und ist eigentlich im Gegensatz zu dem, was alle Leute immer annehmen, eigentlich schon ein relativ bekannter Name und relativ erfolgreich, als er seinen vielleicht wichtigsten Film macht, zusammen mit Martin Dannecker, der das Drehbuch geschrieben hat, nämlich Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das ist 1972, und dieser Film gilt als die Geburtsstunde der deutschen modernen Schwulenbewegung. Damals schon noch sehr bewusst Schwulenbewegung, also eine Verbrüderung mit Lesben oder Trans gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Aber dieser Film ist ganz bewusst schon mit Mitteln inszeniert, die sein restliches Schaffen prägen werden, nämlich mit der Auseinandersetzung mit und über Homosexualität in stilistischen Mitteln, die Camp heißen, die Überhöhung heißen, die Verfremdung heißen, die sich damit auseinandersetzen, dass es eine bürgerliche Form von Homosexualität gibt, die hauptsächlich darin besteht, niemanden damit zu belästigen und sich zu verstecken, und eine offen gelebte Form von Homosexualität, die daraus besteht, dass man das Ganze als politische Aktion wahrnimmt und freudvoll und sexuell aufgeladen nach außen trägt. So, Das macht Rosa ab da auch, nämlich der produziert weiter so ein bis zwei Filme pro Jahr, wenn es Kurzfilme sind, auch gerne mal ein Dutzend, beschäftigt sich eigentlich mit allem filmisch, was ihm vor die Kamera läuft. Und das führt dazu, inzwischen hat Rosa gut 150 IMDb-Credits als Regisseur.
Was ist das?
IMDb ist die Filmdatenbank im Internet, wo man nachgucken kann.
International Movie Database.
Also 150 Filme hat er gemacht.
So 150 Filme, ja, oder Kurzfilme, was für, was für jede Form von Regisseur eine bemerkenswerte Anzahl ist.
Ja. Der hat ja gefilmt und veröffentlicht, ohne das groß zu bearbeiten.
Naja, er hat, weil das so Brauch war seiner Zeit. Also es gibt auch keine Form filmisch, die er nicht verfolgt hat. Und wenn man die filmisch, sagen wir mal, wenn man die internationale schwulen Szene verstehen will oder die internationale queere Szene, dann ab spätestens Ende der 70er Jahre in seinem Werk auch, kann man sich Rosas Filme hervorragend angucken, weil es gibt niemanden, mit dem Rosa nicht gearbeitet hat. Der hat auch nicht nur mit seinen ersten Filmen, also nicht nur mit Der Homosexuelle, sondern auch sowas wie Armee der Liebenden und Rote Liebe, das ist ja alles noch vor AIDS in den 70er Jahren. Der Soundtrack zu Rote Liebe ist von Ideal und Annette Humpe. Er arbeitet viel mit Werner Schröter, die sich gegenseitig befruchten und sehr bewundern. Er hat
sich gegenseitig.
Naja. Ja.
Man muss auch vielleicht kurz sagen, dass Rosa von Braunheim früher ein heißes Geschleuder war mit einem dicken Schwanz und das hat er durch jede Klappenloch in der ganzen Welt seinen Dödel gehängt. Also der war super sexuell. Super sexuell und hat dadurch natürlich auch viele Leute kennengelernt. Alleine dadurch war er natürlich super vernetzt, weil er mit jedem geschlafen hat, der nicht schnell genug auf den Baum kam.
Viele Menschen befruchtet.
Absolut.
Genau, also Rosa wird auch ein Star und ist in den 70ern in Deutschland und Europa, aber auch Amerika sehr bekannt. Was dazu führt, dass er nicht nur Filme macht, sondern sich auch weiterhin schreiberisch und künstlerisch, also zeichnerisch mit Dingen auseinandersetzt. Mein erster Kontakt mit Rosa von Braunheim war noch tief im Osten, da war ich 11. Also das war 1984, da war das Buch, über das ich zu ihm in Kontakt kam, aber auch schon einen Ticken älter. Das war nämlich die Taschenbuchausgabe von Sex und Karriere. Die erschien seinerzeit bei Rowohlt und die hatte ein befreundeter Filmregisseur, mit dessen Sohn ich in die Klasse gegangen bin und der bei uns im Dorf lebte, aus West-Berlin rausgeschmuggelt. Und das wurde dann so rumgereicht und wir lasen es alle querbeet. Die beeindruckendste Szene in diesem Buch ist, dass für mich jedenfalls in meinem 11-jährigen Sein damals, dass Rosa in irgendeiner New Yorker Schwulensauna rumsitzt und sich an einer Hämorrhoide spielt, die ihm aus dem Arsch hängt. Das fand ich damals irgendwie
Feuchtgebiete.
Schwer beeindruckend und dachte irgendwie so, well, that's interesting. Also er beschreibt...
Tragisch, aber Hämorrhoide.
Er beschreibt auch in sehr offener Weise, welche Art von sexuellen Kontakten hatte er hat und wie er die hatte und ist ein großer, ich sage mal, Erzähler der sexuellen Lebensweise schwuler Männer in den 70ern, 80ern, 90er Jahren und wenn man sich in seinem Spätwerk die Werke zu Mann männlicher Prostitution anguckt, die ja mit großer Zärtlichkeit und großer Innigkeit als Dokumentarfilme rausbringt, ja auch heute noch. Also der steht ganz offen dazu, wie er lebt, wie er seine eigene Sexualität pflegt, wie er seine Beziehung zu seinen Partnern oder zu seiner Mutter prägt. Und er ist zumindest in meinem Kopf einer der ganz wenigen, die über die dokumentarische filmische Ansätze und erzählerische filmische Ansätze völlig bunt durch den Gemüsegarten immer schön durcheinander schmeißen und sich da überhaupt keine Scheu geben, was dazu führt, dass er teilweise wirklich wahnsinnig wichtige und wahnsinnig gute Filme macht. Die ersten wirklich wichtigen Filme zum Thema AIDS auf dem internationalen
Parkett dokumentarischer Art und der erste Film zum Thema AIDS überhaupt im deutschsprachigen Raum ist von Rosa und er setzt sich über seinen politischen Aktivismus, den er nicht einfach ist, jetzt auch zu einfach gesagt, aber den er immer filmisch verlängert und dann künstlerisch umsetzt, dauerhaft mit dem queeren Leben in Deutschland und der Welt auseinander. Also wer mal wirklich verstehen will, wie die internationale queere Szene funktioniert, die ersten Filme zum Thema Trans in Deutschland sind von Rosa, die ersten Filme zum Thema AIDS sind von Rosa und der grundlegende, der Grundstein der deutschen Schwulenbewegung filmisch ist auch von Rosa, also der Mann, ohne den ist die deutsche Schwulen- und queere Bewegung einfach nicht denkbar. Der
im
hat
Prinzip
auch,
ein Aktivist, der auch Filmemacher ist.
Nee, ich würde sagen, ein Filmemacher, weil er ist ein, ich sage das jetzt immer mit Blick auf das Gesamtwerk und mit großem Bedacht, der Mann ist ein Genie. Und Genie heißt ja einfach nur, dass man seinen Stiefel, den man künstlerisch wichtig findet, dauerhaft wirksam durchzieht. Und der Mann, die Karriere dauert jetzt 50 Jahre. Und niemand, außer vielleicht Woody Allen, der ganz andere Probleme hat, kann auf eine derartige Produktivität und dauerhafte Präsenz und eine dauerhafte Wirksamkeit zurückblicken, wie Rosa das kann. Natürlich ist er für bestimmte Dinge berüchtigt, zum Beispiel für das Outing von H.P. Kerkeling und Alfred Biolek, aber das war 1992, also das ist inzwischen auch 30 Jahre her. Und natürlich war er danach gesellschaftlich für eine Weile persona non grata und hat einen großen Skandal verursacht.
Aber die beiden haben sich aber jeweils noch bei ihm sogar bedankt oder haben gesagt, dass sie, obwohl sie das damals furchtbar fanden, im Nachhinein dankbar sind, dass es passiert ist.
Ja, Biolek hat das anders formuliert. Er hat immer gesagt, ich habe einen Schlag auf den Nacken gekriegt, aber da war immer eine leichte Verspannung und die ist dadurch weg. Insofern hat der Schlag wehgetan, aber jetzt im Nachhinein ist es gut, dass die Verspannung weg ist.
Also H.P. Kerkeling hat wenige Monate nach dem Outing gesagt, dass sich verletzliche Charaktere als eher danach mit dem Föhn in die Badewanne gelegt hätten, aber er das nicht getan hat und letzten Endes, es hat ihn ja nicht geschadet, sondern ganz im Gegenteil, durch diese Offenheit konnte er dann zum Beispiel ganz entspannt Beatrix sein, immer noch seine berühmteste, wo ist denn hier das Mittagessen, immer noch seine berühmteste und beste Nummer, finde ich.
Man muss auch sagen, Aktivist, also jemand, der schwulenpolitisch so aktiv ist wie von Braunheim, dem nehme ich das Zwangsouting auch gar nicht übel, weil es war eigentlich auch gut, dass er es gemacht hat. Weißt du, der musste Sachen an, der musste Glasscheiben zerschmeißen, um irgendwas zu ändern und das hat er sein Leben lang gemacht und deswegen ist er auch legitim, ob ich jetzt sagen würde, Genie, also die Filme sind ja dann doch super anstrengend zu gucken.
Du hast aber in der Vorbereitung hast du geschrieben, doll. In unsere Gruppe hast du geschrieben, das sind vorsätzlich schlecht gemachte Filme. Siehst du das tatsächlich so oder war das nur so ein Quipper?
Bei mir?
Ja.
Ja, also ich finde, das sind vorsätzlich gemachte, weil der weiß ja, wie, der ist ja auch Professor an der Filmhochschule und so, der weiß ja, wie ein Film eigentlich gemacht werden sollte, aber es sind immer diese Unfertigkeiten drin bis heute und ich glaube, das ist ein Manierismus.
Dass es ein Manierismus ist, sondern ich glaube, das ist seine Vorstellung von Handwerk. Nämlich, dass ein Film immer etwas ist. Ich glaube, der hat nie diesen Kubrickschen oder was auch immer Ansatz gehabt, dass er jetzt irgendwas macht, was für die Ewigkeit ist, sondern ich glaube, für den ist Film auch ein Mittel, um sowas Ähnliches wie Gebrauchskunst herzustellen. Und ich glaube, wenn man versucht.
Also wieder bei Andy Warhol, ne?
so ungefähr.
Ja, wenn sich die Kreise schließen bei uns, wenn ich mal ganz auf hier rede.
Naja, aber also ja, ich finde, man kann Rosa nicht betrachten, indem man einzelne Werke aus diesem Gesamtwerk rauszieht und beurteilt, sondern ich finde, man muss inzwischen und vor allem zum 80. Geburtstag das Gesamtwerk betrachten und dann bitte alle drei Hüte, die man man auf dem Kopf hat, abnehmen und sie tief ziehen.
Ja, das stimmt.
Weil das muss man erstmal machen. Mhm. Und diese
Und er ist bestimmt nie richtig reich geworden damit. Also da muss ein Feuer brennen.
Ich glaube, Rosa hatte auch nie die Absicht, wirklich reich zu werden mit dem, was er tut. Sondern
aber es ist ja schön, wenn es passiert wird bei Harvey Firestone zum Beispiel.
Aber
um das, also Rosa kann auch fantastische Filme machen. Also wer mal einen wirklich stilistisch hammerhart durchgezogenen und total toll, wie ich finde, genial filmisch, handwerklich umgesetzten Film, der guckt sich bitte Rosas vorvorletzten Spielfilm an, der hieß Härte und ist ein Schwarz-Weiß-Film mit Hanno Kofler über
Hanno Kofler, den Namen habe ich auch lange nicht
gehört. Über einen
der schwule Polizist aus diesem Film,
ja,
weißt du?
Einer davon, ja. Oder Hanno Kofler war auch in Sommersturm und so. Hanno Kofler ist ein guter Schauspieler. Und der spielt einen harten Macho, der aber über Jahre von seiner Mutter missbraucht worden ist. Und das Ganze hat Rosa im Babelsberger Filmstudio im Prinzip in einer Kulisse in Schwarz-Weiß inszeniert mit ein paar Außenaufnahmen. Und das steht da. Der steht auch in 15 Jahren noch, weil der stilistisch einfach so durchgezogen ist, dass er genau weiß, was er da tut. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe oder einen seiner wirklich fantastischen Dokumentarfilme, dann denke ich, nee, das ist alles so gewollt. Und man kann sich natürlich, weil es der aktuellste ist, den Rex Gildo-Film jetzt angucken und dann denken, das hätte man anders machen können. Aber wenn man sich Rosas Gesamtwerk anguckt, denkt man auch, nee, der Rex Gildo-Film von Rosa von Braunheim ist genauso. Und ist genau so gemeint und soll genau so sein. Ich kann wahrscheinlich gut zwei Drittel seines filmischen Werks, ganz einfach, weil diese Dinge, dadurch, dass sie immer mit filmischen Mitteln arbeiten, die auch sehr tagesaktuell sind, nicht mehr hundertprozentig genießen. Also der Homosexuelle ist pervers, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, kann man meiner Meinung nach heute nur noch in Kontext und als filmisches Zeitdokument betrachten, den kann man aber nicht mehr so wahrnehmen, wie er damals gemeint war, weil die Situation einfach eine völlig andere ist. Der sollte einfach ganz akut an tagesaktuelle Geschehnisse andocken und das tut er heute einfach nicht mehr.
Ja, aber ich finde, das macht sich ja auch während des Films klar, dadurch, dass es eben sich ständig bezieht auf die Gegenwart, die damalige Gegenwart.
Genau.
Es ist ja ständig, also es wird ja klar, welche Situation kritisiert wird oder worüber gesprochen wird im Film. Also insofern kann man den, also ich muss den nicht rauslösen.
Das, was man immer, das, was man immer noch ganz gut angucken kann, sind die begleitenden Talkshows zum Film und die begleitenden Diskussionen. Und das, was Rosa auch gemacht hat, Rosa ist ein großer Bewahrer alter Frauen. Also Rosa ist der große Unterstützer von Leuten wie Lotti Huber, die wegen Rosa ein Star geworden ist. Rosa, Evelyn Künicke wäre kein Star in den 80er und 90er Jahren gewesen, ohne dass es Rosa gegeben hätte. Rosa hat auch seine eigene Tante mal besetzt, die auch Schauspielerin war.
Ein sensationeller Film.
War das die Bettwurst?
Die Bettwurst.
Die Bettwurst. So,
unfassbar.
Und Rosa hat natürlich, das sieht man an dem Jahr 1972, also der Homosexuelle war ja nicht der einzige Film, den Rosa 1972 gedreht hat, sondern hat noch zwei andere gedreht, einer davon die Bettwurst, die ein riesiger Kinoerfolg war seinerzeit. Also der Mann hat ja in den 70er Jahren auch nicht nur undergroundige Sachen gemacht oder fürs schwule Publikum inszeniert, sondern die Bettwurst war ein rasender Kinoerfolg und da sind viele, viele Leute reingegangen und haben sich darüber amüsiert. Deswegen gab es 3 Jahre oder 4 Jahre später auch den zweiten Teil, die Berliner Bettwurst.
Muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt nicht viel Braunheim geschaut. Muss ich mir das vorstellen wie John Waters, also ähnliches Trash-Niveau? Oder?
Auf eine deutsche Art ähnlich.
Ja.
Ja. Es ist immer sehr mit einem ironischen Augenzwinkern inszeniert, sehr bewusst auch auf einem schauspielerischen Niveau, das nicht immer High-Class ist.
Ich hoffe, dass es bewusst war. Das ist ja die große Frage, dieses Unbeholfensein in diesem Film. Man lacht ja drüber, wenn man es heute guckt. Man lacht ja drüber und nicht mit. Ne? Es ist super unbeholfen. Alleine die, nicht der Homosexuelle, die Dialoge heute und wie die miteinander sprechen, das ist ja alles so unglaublich trashig.
Das ist das Voice-Over mit diesem Mannheimer.
Unfassbar. Also man fragt sich wirklich, wie haben die jetzt damals ernst genommen? Muss eigentlich immer als Satire gesehen werden, anders geht es gar nicht. Aber die haben es ernst genommen.
Und das war auch damals wahnsinnig wichtig.
Oh, das war aber so schlimm gespielt.
Unangenehm, als ich das erste Mal gesehen habe, weil das halt auch so ist, die Art zu sprechen und so. Ja, es war ganz viel so Fremdscham und auch so Selbsthass. Aber gerade das hat mir damals auch schon gezeigt, dass, wie wichtig der Film ist, weil der Film hat mir Sachen gezeigt über mich, die ich nicht auf dem Schirm hatte. So, also wie viel internalisierter Hass da drin war und wie viel Ablehnung von dem, was ich auf dem Bildschirm sehe und von dem, was ich höre.
Inhaltlich alles super, aber die
Nee, aber auch dadurch, durch die Art, wie es gemacht war. Krass. Dadurch war bei mir auch so viel.
Aber der Film war ja, der Film war ja als Kommentar auch gemeint und sollte das ja ausstellen, dieses bürgerliche und spießige und verklemmte. Also,
und das sind Sachen, da ist er zeitlos. Also das sind ja Sachen, mit denen wir uns heute genauso rumschlagen. Ne? Wenn wir eine Diskussion haben über den CSD und was da passieren darf und was nicht, sind das genau wieder die Dinge, die sich abzeichnen. Also dass es Leute gibt, die nur damit beschäftigt sind und sich in die Masse einebnen zu wollen.
Ja, heiraten.
Ja, wir wollen bitte nicht auffallen, wir wollen bitte nicht schrill sein, wir wollen bitte, dass wir uns das nicht kaputt machen. Das hat sich alles nicht geändert, genau. Und da finde ich ihn zeitlos.
Genau, und da ist er auch zeitlos, weil irgendwie neben dem Emporheben solcher Figuren wie Lotti Huber, Anita Berber, Charlotte von Mahlsdorf.
Und auch der ganzen Berliner Tunden. Also ich meine, also, Traunheim hat sich ja auch sehr verdient gemacht, die Berliner Tundenbewegung auch zu dokumentieren.
Genau.
Mit es gibt Thema Film,
es gibt,
und mit
es gibt Bef, wunderbare, und es gibt wunderbare Filme über, Bev Stroganoff, es gibt wunderbare Filme mit Thema der göttlichen Einstein des Sex. Also die, wie ich finde, völlig misslungene Filmbiografie von Magnus Hirschfeld, aber darüber kann man sich auch streiten. Und man sollte sich darüber auch streiten. Aber er hat auch solche Sachen gemacht wie Überleben in Neukölln, wo er Juwelia und so. Also der ist schon der große Chronist von queerem Leben in Deutschland und Europa.
Sehr verdient.
Und da hat er sich auch wahnsinnig verdient mitgemacht.
Sein Theaterstück ist übrigens auch toll.
Genau. Und er hat ja jetzt in den letzten 5, 6, 10 Jahren so eine späte Karriere nochmal am Theater, so, es ist lange nicht das erste Mal, dass er am Theater inszeniert hat, das hat er in den 70er Jahren schon getan, aber dass er damit Erfolg hat und so nochmal ganz ernsthafte Kritiker, dass er damit Preise gewinnt und ausgezeichnet wird und die Säle auch, ob verdient oder unverdient, darüber kann man sich immer streiten, bumsvoll sind und Leute das sehen wollen, das ist auch. Und er ist ja, hat ja eine späte Karriere in seinen 60ern angefangen als Lyriker. Über diese Qualität kann man sich auch streiten, aber diese Bücher haben fantastische Titel wie Mein Armloch und
Hupse, Pupse, Häschen, Hupse, oder wie heißt das Neueste jetzt? Naja gut, man wird auch wieder in die anale Phase kommen mit 80.
Ist warte mal kurz, ich gucke mal nach.
Und sie trägt immer lustige Hüte.
Genau.
Ja, das ist also höchstwahrscheinlich, ist er als Privatmann ein super anstrengender, extrovertierter.
Nee, überhaupt nicht.
Nein?
Ich habe Rosa ja ein paar Mal interviewt. Erzähl. Rosa weiß sehr genau, was er will. Und das wusste ich als junger Journalist, der sich selber wichtig fand, nicht so zu schätzen. In den späteren Jahren habe ich immer sehr genossen, wie genau der erstens weiß, wie er wirken will und wie genau der weiß, was er kommunizieren will. Das fand ich immer schön. Und der ist jetzt ganz bewusst und mit unfassbarem Vergnügen die verrückte Alte.
Ja, das fände ich ja auch.
Und natürlich mit so Hut. Ja. Und also wenn ich bei jeder Berlinale in einem neuen, aufregenden Hut und einem rosa Frack über den roten Teppich spazieren darf, dann habe ich
alle so ein bisschen nervös werden.
Und alle werden so ein bisschen nervös.
Also wie Madonna so ein bisschen.
Nein.
Die wird auch die verrückte Alte gerade.
Ist die verrückte Alte.
Ja.
Weil man immer nicht genau weiß, was er jetzt gerade sagen oder rauslassen wird. Ich finde, wenn man, wenn man mit 80 noch eine öffentliche Gefahr ist, hat man alles
richtig
gemacht.
Das stimmt. Dafür lassen wir ihn groß hochleben.
Ja.
Das
so, und, und in diesem Sinne, also Rosa von Braunheims Werk gilt es gerade für das jüngere queere Publikum zu entdecken und neu zu bewerten. Rosa von Braunheim ist mindestens so wichtig wie Czarnikau, also wenn sich die aufregenden Germanistik und Studenten in Leipzig und sonst wo mal mit wirklich einer spannenden Person beschäftigen, dann ist Rosa der Richtige. Und eine letzte Sache will ich noch sagen, nämlich Rosa hat ab Ende der 90er Jahre und dann für 16 Jahre eine Professur an der Berliner Filmhochschule in Babelsberg gehabt und dabei Leute betreut, genauso wie er das im Laufe seiner Karriere immer gemacht hat und gefördert, die heute im internationalen und deutschen Kino seine
anarchischen Ansätze fortsetzen, die aber auch große Karriere gemacht haben. Der wunderbare Film darüber heißt Rosa Kinder und war ein Geschenk zu seinem 70. Geburtstag, glaube ich, oder seinem 75., ich weiß es nicht mehr genau. Und zu diesen Leuten gehören unter anderem Axel Ranisch, der fantastische Anarcho-Filme gemacht hat in den letzten 10 Jahren, unter anderem Ich fühle mich Disco oder Dicke Mädchen oder irgendwie sowas. Aber der vielleicht bekannteste Schüler von Rosa von Braunheim ist Tom Tykwer. Der ja mit 3 auch einen sehr schönen queeren Film gemacht hat und dessen Ansätze aber auch alle sehr vom braunheimschen Freiheitsanspruch im filmischen
reden auch alle gut über ihn.
Geprägt sind und der muss ein großartiger Lehrer gewesen sein und ist es wahrscheinlich für Leute, die heute bei ihm lernen, immer noch. Und ja, in diesem Sinne, happy, happy, happy Birthday.
Happy Birthday, Rosa.
Auf viele weitere.
Ja.
Bleib uns erhalten. Und es sieht ja nicht so aus, als würde sich in diesem Schaffen eine wahnsinnige Pause einstellen. Also er ist ja nach wie vor umtriebig und heute vielleicht berühmter als vor 10 Jahren.
Meine Lieblings-Rosa-Anekdote ist die Geschichte, da hat er, glaube ich, eine Gast Dozentenstelle gehabt an irgendeiner Universität, ich glaube in New York, und hat dann für die Vorlesung einen Callboy dahin bestellt und hat sich entweder fisten lassen während der Vorstellung oder andersrum,
Vorlesung.
Um den Studenten mal zu zeigen, wie man so aushält, wenn es einem unangenehm ist und was das mit einem macht und so.
Der war mit seinem Körper sehr im Reinen.
Ich finde das so, also das finde ich auch so anarchisch, aber das habe ich damals schon, wo ich dachte, ich finde das so cool auch. Also nicht nur darüber zu reden, weil das machen ja viele. Viele Leute reden ja, gerade wenn sie so Dozentengeschichten haben, reden über darüber, wie man das macht und wie man unangenehme Sachen herstellt, aushält, bla.
Der hat es gezeigt.
So, genau. Und ich nehme euch da jetzt mal mit. Das ist wie so eine Exkursion
in so ein Gebiet. Toll.
Ja.
Man muss Exhibitionist sein dafür.
So, rund um den 25. wird es natürlich auch jede Menge Feierei geben. Rosa selber hat seinen eigenen Geburtstag schon gefeiert in einer Berliner Galerie. Das ist ein paar Wochen her. Aber jedweder Film von Braunheim, der in den 3., 1. oder welchen Programmen auch immer in der Zeit erhältlich ist, lohnt das Anschauen schon der Erfahrung wegen. Und wie gesagt, viel Schaffenskraft und alle die Hute, du altes Haus.
Ja. Yes.
Ja. So, und damit.
Ein schöner Abschluss unserer Gay Elders 2 Folge.
Ja.
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 So, es folgen noch weitere Folgen, weil
es folgen noch weitere Folgen.
Ja, das ist schön. Ja, es folgen noch weitere Folgen zu diesem Thema, weil, um mit Rosa zu sprechen, unsere Leichen leben noch. Ja. Und da gibt es noch viele andere Leute, über die sich das Sprechen und das Zuhören lohnt. Wir hoffen, dass ihr auch an dieser Folge wieder viel Spaß hattet und vielleicht was gelernt habt oder irgendeinen Ansatz mitgenommen habt, der euch jetzt neugierig macht.
Genau. Kauft das Buch von Harvey Fierstein, I Was Better Last Night, schaut Rosa-Filme.
Und Marilyn Postkarten von Andy Warhol.
Na, die Warhol Diaries auf Netflix. Kann man gucken, die sind spannend und klug.
Ja.
Man kann auch die Holzen-Geschichte schauen, da kommt er auch vor.
Ja,
die Doku eher als die Serie. Aber
ja.
So. Ne? Also es gibt schöne Sachen, die ihr auch gucken könnt, wenn ihr bei den
Filmen vertreten seid. Schaut Basquiat in dem David Bowie Andy Warhol spielt.
Ja.
Der ein toller Film ist. Anyway.
Tschüss.
Blitzt, kann ich noch empfehlen.
Ja,
ich habe heute früh geschaut. Da geht es auch viel um David Bowie, weil der diese ganze Szene so ein bisschen inspiriert hat. Eine tolle Doku über den Blitz-Club in London kann ich euch auch noch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr ein bisschen Doku gucken wollt, was nicht so 100 Jahre her ist und was irgendwie auch musikalische Referenzen hat. So. Packe ich alles in die Shownotes.
In diesem Sinne.
Auf Wiedergehört.
Tschüss. Sehr laut, Paul. Sehr laut.
Wie immer.
Tschüss.